Herzlich willkommen zu Nachwort, dem Literaturpodcast, eurem Literaturpodcast. Mein Name ist Oliver Hahn und bei mir ist wieder Lukas Gröning. Hallo Lukas.
Hallo Olli.
Wir besprechen immer noch Elantris. Wir sind in der vierten Runde und haben diesmal Kapitel 15 bis 19 besprochen. Und bevor wir uns damit beschäftigen, Lukas, hol uns doch nochmal rein. Was ist denn bis jetzt passiert? Welche Ausgabe lesen wir, damit wir im Grunde alle auf demselben Stand sind?
Genau, die Ausgabe aus dem Piper Verlag. Vierte Auflage, muss man dazu sagen, nach einer deutschen Übersetzung von Ute Brammertz. Und genau, du hast schon gesagt, Kapitel 15 bis 19, in unserem Fall die Seiten 300 bis 411. Und ja, dann erzähle ich mal, was bisher so passiert ist. Es geht natürlich, wie der Titel bereits sagt, um die einst göttliche Stadt Elantris. Sie galt als Wunder aus weißem Stein, Licht und vollkommener Symmetrie. Ihre Bewohner mit silbriger Haut und leuchtendem Haar konnten Magie allein durch Gesten wirken. Durch die geheimnisvolle Schaut konnte jeder erwählt werden, von Bauern bis zum Adligen, weshalb Elantris lange als sichtbarer Beweis göttlicher Gnade galt. Dann kam die Reot. Über Nacht erlosch das Licht, die Aonen verloren ihre Kraft und aus den Erwählten wurden Gezeichnete, weder tot noch lebendig. Die Stadt verfiel zu einem Ort des langsamen Dahinsiechens. Die Schaut jedoch blieb bestehen. Noch immer werden Menschen von ihr erfasst, doch statt zu strahlenden Wesen werden sie nun zu zerfallenden Gestalten. 10 Jahre später trifft die Schaut Prinz Raoden von Arelon. Seine Erhebung bedeutet seine Verbannung nach Elantris. König Jadon erklärt ihn für tot, während sich hinter den Mauern der Stadt das Bild einer untergegangenen Zivilisation offenbart. Ruinen, Schmutz und endlose Qual, denn selbst kleinste Wunden heilen nicht mehr. Zur gleichen Zeit erreicht Sarene aus Theod die Hafenstadt Kay. Sie reist als Braut und wird als Witwe empfangen, da Raodens Tod die politische Ehe hinfällig macht. Dennoch bleibt sie in Arelon, weil sie ein Bündnis gegen das aggressive Königreich Fjorden anstrebt. Zugleich beginnt der Priester Chaten aus Fjorden und vom Glauben des Shuderit seine Mission. Innerhalb weniger Monate soll Arelon bekehrt werden, sonst droht eine militärische Invasion. Der Roman entfaltet damit 3 parallele Handlungsstränge aus den Perspektiven von Raoden, Sarene und Chaten. Raoden weigert sich, den Verfall von Elantris zu akzeptieren. Gemeinsam mit Galadon erkundet er die Machtstrukturen der Stadt und sammelt Neuankömmlinge um sich, aus denen er eine eigene Gemeinschaft formt. Dabei begegnet er Karata, einer Anführerin von insgesamt 3 Banden. Nachdem er ihr geholfen hat, in den Palast des Königs in Kay einzudringen, wo sie ihr zurückgelassenes Baby findet und ihm eine Kette hinterlässt, schließt sie sich schließlich Raodens Gruppe in Elantris an. Parallel dazu erkennt Sarene am Hof von Arelon schnell die politischen und wirtschaftlichen Schwächen des Landes. König Jadon, einst Kaufmann, hat ein System geschaffen, das Reichtum belohnt und die Armen ausbeutet. Bei einem geheimen Treffen mit einflussreichen Adligen versucht Sarene, einen Ausweg aufzuzeigen. Trotz anfänglicher Vorbehalte gegenüber Frauen als Wortführerinnen gelingt es ihr, die Gruppe zu überzeugen. Arbeiter sollen künftig nicht nur für den Wohlstand der Adligen, sondern auch für ihr eigenes Leben arbeiten. Kurz darauf besucht sie mit dem Adligen Shaoden einen Ball des neureichen Herzogs Telri und begegnet dort Chaten, dem es inzwischen gelungen ist, Zugang zum königlichen Hof und zu den Adligen zu gewinnen.
Was ist in Kapitel 15 bis 19 passiert? Jeden Abend verbringt Raten etwas Zeit allein auf den Mauern von Elantris. So auch an dem Abend der Feier im Hause Lord Telris. Er denkt an das Land Duladel und all die Toten, die er auf dem Gewissen hat, um den deretischen Glauben in das Land zu bringen. Daher versucht er, es in Arelan anders zu machen. Weniger blutig, mit weniger Toten und am besten Fall ohne gewaltvolle Revolution. An diesem Abend hat Lord Telri um ein Gespräch mit ihm gebeten, um seine Bedenken bezüglich der Abmachung mit Chaten zu besprechen. Chaten sichert ihm nach dem Umsturz den Königsthron zu, wenn Telri sich öffentlich zum diretischen Glauben bekennt. Auf dem Weg von der Mauer hinab bemerkt er das Schließen des Stadttores und erfährt von den Stadtwachen, dass es immer mal vorkommt, dass ein Elantrier aus der Stadt entkommt. Chaten gibt den Befehl, den nächsten Elantrier, der zu entkommen versucht, erst ihm in der Kapelle vorzuführen, bevor er wieder zurückgebracht wird. natürlich zu theologischen Zwecken. Chaoden versucht mit Hilfe des Buches über die elantrische Magie herauszufinden, was mit seinem Seon passiert ist. Zwar reagiert es nicht auf ihn, kann auch nicht sprechen, doch schwebt es irgendwie immer in seiner Nähe. In einem Gespräch mit Galadon erfährt dieser, dass die Republik Duladel, also Galadons Heimat, vor etwa einem halben Jahr gefallen und als Monarchie dem deredischen Glauben untergeordnet wurde. Kaha, derjenige, der die Aufgabe bekommen hatte, die Kapelle zu säubern, hat sein Werk getan. Sie erstrahlt in ungeahntem Glanz und verborgen gebliebene Reliefe sind zutage getreten, die nur ansatzweise erahnen lassen, wie Elantris in seiner Blütezeit ausgesehen haben mochte. Wir erfahren, dass sich nach dem Bündnis mit Karata zahlreiche Elantrier in den Wohnhäusern um die Kirche herum niedergelassen haben, um selbst einen Zweck für ihr Dasein zu suchen. Auch diese Bereiche sollen nach und nach gesäubert werden. Die Freude darüber hält allerdings nicht lange, denn Karata ruft nach Hilfe. Einer ihrer Soldaten zieht mit seiner Gefolgschaft los, um einen Überraschungsangriff auf Ahnden zu starten, den Führer des Universitätsbezirks. Raoden kennt Ahnden als fähigen Steinmetz unter dem Namen Tarn aus der Welt dort draußen. Und Raoden nutzt diese Gelegenheit, die Auseinandersetzung im allerletzten Moment zu verhindern. Und nicht nur das. Er zeigt dem Steinmetz Tarn, was sich unter dem öligen Schlick befindet. Die meisterhafte Steinmetzkunst der Elantrier. Dies gibt schließlich den Ausschlag dafür, dass sich Steinmetz Tarn dafür entscheidet, sich Raoden und der Hoffnung anzuschließen. Auch die anderen kampfbereiten Männer lassen ihre Waffen fallen. Sarene tritt, wie versprochen, ihre erste Fechtstunde mit den Frauen des Nähkreises an und muss schnell feststellen, dass Fechten das eine, aber die Lehre des Fechtens etwas ganz anderes ist. Unerwartet erhält sie Unterstützung durch Lord Eondel und Lord Chuden, die dort ihre Aufwartung machen. Lord Eondel, ein fähiger Kriegsherr, kennt sich in der Lehre des Kampfes aus und steht Sarene helfend zur Seite. Im Anschluss an die Fechtstunde besucht sie eine koratische Kapelle, um den dortigen Priester nach der sogenannten Witwenprüfung zu befragen. Dabei handelt es sich um milde Gaben an das Volk, und je höher die Gaben ausfallen, desto eher soll sich die Trauer der Witwe und die Liebe zum verstorbenen Ehemann zeigen. Dabei findet sie heraus, dass sie nicht nur Raodens Witwe, sondern auch dessen Erbin mit all seinem Vermögen ist. Damit lässt sich doch sicher etwas bewirken. Am Abend unterhält sich Sarene mit ihrem Vater über deren Seone und es wird deutlich, dass die Gefahr durch die Fjordellen erheblicher und dringlicher ist als bisher angenommen. Vieles deutet darauf hin, dass der Wirn bereits Vorbereitung für einen heiligen Krieg trifft. Gesandte und Spione aus Theod verschwinden. Der fjordellische Botschafter in Theod wird ins Land zurückgeholt. Grenzen werden abgeriegelt, der Handelsschiffverkehr König Jadons wird unterbrochen. Sollte Arelon fallen, hat Theod keine Chance zu überleben. Dadurch ist sich Sarene noch deutlicher bewusst, dass sie in Arelon bleiben muss, um dort gegen Gjorn Hraten und dessen Verbündete zu arbeiten. Denn sollte ihr das nicht gelingen, fällt ihre Heimat. Hraten hat es geschafft, einen geflohenen Elantrier gefangen und in seine Kapelle bringen zu lassen. Dort, an einen Stuhl gefesselt, wird der Gefangene von Hraten einem Verhör unterzogen, mit dem Versprechen auf reichlich Essen. Im Anschluss befiehlt er dem Hauptmann der Stadtwache, den Elantrier wieder zurückzubringen. Derweil bereiten Hraten und sein Diener Dilaf die nächste Predigt vor. Dabei soll es darum gehen, den Hass von den Elantriern als solchen weg und hin zu den koratischen Priestern zu lenken. Denn sie werden dafür verantwortlich gemacht, die Dämonen aus Elantris zu unterstützen. Dies soll dafür sorgen, dass sich die Menschen gegen jemanden aus Kay und vor allem gegen die hiesige Religion wenden. Hraten nutzt Dilafs aufpeitschende Art, um die Menge auf Hratens Logik vorzubereiten. Doch auch diesmal verfolgt Dilaf seinen eigenen Plan. Als Teil seiner Rede noch ehe Raten an der Reihe war, präsentiert Dilaf den Gefangenen Elandria dem Publikum, um ihn gleich hier an Ort und Stelle und vor all den Menschen zu verbrennen. Raten ahnt Schlimmes und greift ein. Er kocht die Menge herunter und verfolgt seinen Plan, den Hass auf die koratischen Priester zu lenken. Damit entlässt er die Menge und knüpft sich Dilaf vor, bei dem er sich immer unsicherer ist, was diesen Atheten eigentlich antreibt. Im Geheimen verbrennen sie den Elandria dann doch. Dies sei der einzige Weg, ihn letztendlich von seinen Schmerzen zu lösen. Am Abend kontaktiert er mit seinem Seon einen verbündeten Giftmischer und bestellt 2 Ampullen eines Giftes, deren Wirkung uns als Leserschaft vorenthalten wird. Raoden hat immer mehr mit seinen anhaltenden Schmerzen zu kämpfen und es braucht immer mehr Anstrengung und Willenskraft, um sie fernzuhalten. Bei einem Rundgang durch die gesäuberte Kirche erfährt er, dass der Garten bereit zur Aussaat ist. Begleitet durch Saolin, seinen selbsternannten Leibwächter, wird Raoden durch Abkömmlinge der letzten verbliebenen Bande aus dem Marktbezirk angegriffen. Zwar konnte der Angriff recht souverän abgewendet werden, dennoch muss sich Raoden über kurz oder lang mit diesen Leuten auseinandersetzen, damit die Elandria in Frieden leben können. In der letzten Zeit hat Roden alle umliegenden Häuser und Straßen nach Elandrian durchsucht, die sich ihrem Leid und den Schmerzen hingegeben haben. Diese hat er zusammen in einen Saal bringen lassen, damit sie dort wenigstens mit einer gewissen Würde leiden können und nicht auf der Straße und in dunklen Gassen. Er ließ in Schichten 2 Elandrier durch die Reihen der sogenannten Hoets laufen und besänftigend auf sie einreden und es schien zu helfen. Im Anschluss widmet er sich den Aufzeichnungen über Aon Dor, der Magie der Elandrier. Mithilfe von Galadon findet er heraus, dass Aon Dor nicht ganz verschwunden ist. Sie ist nur zu schwach, um Aonen vollständig wirken zu können. Außerdem scheint die Magie mit Elantris und dem Ort, an dem es sich befindet, zusammenzuhängen. Denn je weiter man sich von der Stadt entfernt, desto schwächer wurde ihre Kraft. Und damit, nach diesem recht umfangreichen Text, steigen wir mal ein und besprechen mal, was uns so aufgefallen ist.
Ja, wie fandst du es so generell, Olli?
Ich finde es unglaublich zackig, schnell. Mir ist es eigentlich zu schnell. Mhm. Mir ist es zu oberflächlich. Merke ich jetzt. Mhm. Es macht total irgendwie Spaß, weil es irgendwie so schnell geht und man kriegt so was versprochen wird. Es ist viel politisches Kram im Grunde. Mhm. Ja. Mhm. Weniger Magie und Fantasy-Magie, so drachenmäßig Kram. Klar, dass da jetzt keine Drachen vorkommen, aber du weißt, was ich meine. So. Weniger High-Fantasy-Tropes, als ich gedacht habe, die dann kommen würden. Ich dachte, hier wird mit Magie nur so um sich geballert. Ja. Und Sachen sind einfach zu schnell abgehandelt. Also gerade diese zusammen, also Verbündeten, wie sich die dann finden. Also das finde ich ja lächerlich unkompliziert. Okay, das ist ja gar keine Hürde.
Ja.
Ja. Hm. Es ist in anderthalb Seiten ist es abgehandelt und dann sind die plötzlich dann da.
Du meinst jetzt zum Beispiel bei Raoden mit
Ahnden.
Mit Ahnden. Ja, ja. Das habe ich mich auch gefragt. Vor allem, weil das so eine auch als so eine mystische Figur irgendwie aufgebaut wurde, in der Bibliothek ja die Seiten der Bücher ist und sowas, ne? Und
der so als Irrer dargestellt
wird. Ja, genau.
Der sich sogar ein Bart angeklebt hat, was ich besonders nicht verstanden habe. Ja. Genau, und es gibt ja irgendwann in den letzten Kapiteln war ja so ein, da hat er sich da mal, hat sich Raoden mal angeschlichen und gesehen, ach, der ist es. Ach, den kenne ich doch. Und man hat immer so, oh, die sind da nebenan und die sind so gefährlich und das ist alles so. Und dann fiel das dann irgendwie da zusammen und dann ging es einfach ratzefatze, Raoden hat gesagt, nein, stopp! Guck's dir an. Und hat nebenbei irgendwie diese Reliefe freigelegt und dann war eine fette Ansprache, natürlich.
Natürlich, ja.
Und dann war die Sache durch.
Auf einmal sind die Freunde, ja. Oder zumindest Bekannte oder
nein,
nicht nur das.
Der Steinmetz Tan, wie er ja eigentlich heißt, der hat ja dann das Führen komplett aufgegeben.
Ja, das stimmt.
Also der kommt ja dann später nochmal vor, wie sie ihn dann beobachten. Guck mal da, der hat sich jetzt, das ist im Grunde, hat der keine Anleihen, irgendwen irgendwo hinzuführen.
Hm. Ja.
Und das ist so. Das war mir alles zu schnell zu wenig spannend. Also dadurch ergibt sich auch keine Spannung, finde ich, weil es einfach zu schnell war. Mhm. Ich dachte, jetzt bricht wenigstens dieses Haus noch ein, in dem sie waren. Weil die hatten sich, die beiden Banden, also Der Punkt ist ja, die haben gehört, hier die Bande vom Marktbezirk, die will uns irgendwie angreifen, deswegen greifen wir die vorher an. Mhm. So, und da gibt es einen Durchgang dort hinten irgendwo, das wissen die nicht, von da aus gehen wir rein und greifen die an. Fertig. Mhm. Ne, das war dieser Typ von Karata, der da gesagt hat, Leute, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich greife die jetzt an. Mhm. Und naja, wie es der Zufall so will, wusste ahndens, ne, ahndens Bande schon, die vom Marktbezirk, dass die da durchkommen und haben diesen Durchgang, das war wie so ein Raum mit so Balken und so Kram, irgendwie präpariert. Die haben so angesägt, dass es ganz schnell war, dass das Ding über den drüber auf den Kopf kracht. So. Das hat natürlich Raoden gesehen, weil er noch vorher da war und über einen anderen Weg und sagt, nein, ihr dürft da nicht reingehen, das ist alles viel zu gefährlich. Und er ist dann schließlich reingegangen, auf die Gefahr hin, dass es irgendwie einstürzt und hat dann irgendwie verhandelt. Mhm. So. Und also wir reden von wenigen Seiten.
Ja, tatsächlich. Ne? Wir haben uns zwar im Vorfeld so ein bisschen darauf verständigt, dass wir eigentlich mit Sarene anfangen wollten, aber jetzt sind wir einmal drin bei Raoden, sage ich mal. Deswegen würde ich sagen, wir...
Was sagst du denn so von dem letzten gelesen?
Grundsätzlich erstmal, ja genau. Ja, also ich finde es irgendwie auch schön, schnell und man kommt irgendwie durch. Ne? Also es liest sich einfach sehr einfach im Endeffekt. Mhm. Und wir nehmen ja quasi alle zwei Wochen auf, beziehungsweise jetzt hat man mal nur eine Woche Zeit zwischen den Aufnahmen. Und trotzdem ist es ja immer so, ist im Prinzip das Gleiche, was ich die letzten Male auch schon gesagt habe, dass man immer wieder relativ schnell reinkommt, weil es auch sehr viele Wiederholungen gibt. Und ich lasse mir zwischen den einzelnen Lesesessions auch immer sehr viel Zeit. Deswegen ist das schön so oder passt das so ganz gut. Wenn ich das Buch jetzt aber tatsächlich hintereinander einfach mal so in anderthalb Wochen oder zwei Wochen durchballern würde, jeden Abend irgendwie so ein paar hundert Seiten oder sowas, dann würde mir das, glaube ich, ganz schön auf die Nerven gehen. Dieses ständige Wiederholen, diese Redundanzen und so, dieses, weißt du, also dieses, dass uns jetzt auch nochmal erklärt wird, was Elantris für eine verfallene Stadt war und sowas, ne, und diese ganzen religiösen Hintergründe und sowas, da wird sehr, sehr viel immer nochmal erzählt im Endeffekt. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass es auf eine Art und Weise substanziell ist, die mir persönlich in Büchern immer sehr nahe kommt und die ich mag. Also, dass im Prinzip Sachen offen gelassen werden, die in mir den Interpretationsdruck hervorrufen, ne? Also, dass ich in oder durch diese Geschichte über verschiedene andere Dinge nachdenken kann. Das habe ich zwar schon, aber ich muss das schon ganz schön reinlegen selber in diese Geschichte, sage ich mal, ne? Ja. Und es gibt da interessante Sachen, aber es ist sehr viel Handlung einfach und wenig, weiß nicht, das, was ich eigentlich an Literatur so spannend finde, wenig Magie, die mich dazu bringt, selbst irgendwie aktiv zu werden im Kopf, weißt du? Also, es ist, das ist mir auch die letzten Male schon aufgefallen, wenn wir darüber geredet haben. Wir sind sehr, sehr häufig dabei, Handlungen eigentlich nochmal wiederzugeben, ohne groß nochmal darüber nachzudenken im Endeffekt, weißt du? Oder da nochmal irgendwie was reinzulegen, was irgendwie spannend sein könnte, was irgendwie über die reine Handlung dieses Buches hinausgeht, finde ich. Und das ist so ein bisschen, es ist nicht meine Art von Literatur.
Es gibt keine Lücken darin.
Ja.
Also es gibt kein, das, was ist, ist. So, und mehr will, glaube ich, auch nicht erzählt werden. Und das ist, glaube ich, okay.
Ja, das ist okay, ja.
Aber ich glaube, ich könnte das nicht, also nur lesen. Weißt du, ich meine? Ja. Also das wäre mir dann, glaube ich, auch zu wenig. Ja. Und du hast, also ich weiß es nicht so richtig, wie das ist, wenn man das jetzt am Stück lesen würde. Mhm. Also ohne jetzt dann ständig Pausen machen, das alles nochmal zu besprechen und da wieder reinzugehen. Mhm. Das weiß ich, glaube, nerven würde es mich nicht. Ich würde es einfach drüber weglesen. Mhm. Ich finde es, glaube ich, ganz gut. Ich finde, also das finde ich gut, diese Redundanzen, diese Wiederholungen, weil das macht es so, das macht es einfach, mit diesen Begriffen, mit diesen Fantasy-Begriffen irgendwie gut klarzukommen und deren Verbindung zu haben. Ich weiß ja, wie es anders ist, wenn das nicht ist. Ja, und das ist grauenhaft. Ja. Das ist scheiße. Ja. Das macht einfach gar keinen Spaß, wenn man dann extern ständig lesen muss, um zu gucken, was ist das jetzt eigentlich? Oder wer ist das jetzt? Und wer hat das mit wem zu tun? Mhm. Was hat der vorher gemacht? Mhm. Das gibt's ja hier nicht. Und das ist schön. Das macht es einfach, ja, aufschlagen, loslesen. Mhm. Und manchmal ist es so, wenn ich mich irgendwo hinsetzen, ja gut, heute ist wieder dran, ich muss wieder lesen, dann habe ich sofort Bock weiterzulesen, wenn ich angefangen habe. Mhm. Es ist so ratzefatze, ja, geht das dann rein. Einfach durch, und aber auch nicht, weil ich jetzt muss, sondern weil es wirklich einfach Spaß macht. Mhm. Auf die.
Ja, es macht schon Spaß, diese Welt zu erkunden und auch immer wieder neue Sachen ja, kennenzulernen innerhalb dieser Welt, ne, und neue ja, Aspekte sozusagen der verschiedenen Sachen dargelegt zu bekommen. Aber trotzdem gibt es immer halt wieder diese Wiederholungen.
Ja, ja,
man wird immer wieder nochmal reingeholt und alles, was man schon tausendmal gehört hat, wird einem einfach nochmal erzählt. Einfach nur, weil zwei Figuren nochmal drüber sprechen müssen, die nicht auf dem gleichen Wissensstand sind wie andere Figuren zum Beispiel und so. Ne? Mhm. Und das, es gibt so einzelne Momente darin, wie zum Beispiel mit diesen Klöstern, wo ja so ein gewisses Mysterium dann auch aufgemacht wird.
Ja, ne? Geil, super.
Also dieses
das ist zum Beispiel nicht schlecht.
Das ist zum Beispiel wirklich spannend, fand ich, währenddessen, weil das wird an zwei Stellen erwähnt und man weiß nicht, was in diesem Kloster passiert, außer es ist, dass es etwas Schreckliches zu sein scheint.
Das sind die Direti-Kloster, ne?
Ja, genau, richtig.
Wir haben im Grunde gelernt, dass die, das war, ich weiß gar nicht, wo das war, im Gespräch mit Saren und ihrem Vater.
Richtig, genau.
Dass die Direti ja nicht nur irgendwelche in der Priesterschaft ist, sondern irgendwie so geheime Krieger ausbildet. Ja. Also jedes Kloster hat wohl auch eine Kampfausbildung und damit sind alle irgendwie immer kampfbereit. Und wir haben ja das letzte Mal rausgefunden, wie es so in Arelon um kampfbereite Männer steht. Nicht so gut. Und dass es wohl nach bestimmten Klöstern sortiert unterschiedliche Ausbildungszweige zu geben scheint. Also sowas wie Assassinen oder Krieger oder Kämpfer. Oder was anderes, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Und da gibt es wohl ein Kloster, mir fällt, ist der Name doch.
Darkor.
Darkor. Gibt es wohl, und da ist wohl richtig was los. Wir wissen aber noch nicht was. Mhm. Also Darkor ist wohl irgendwie, der Begriff kam immer mal vor, das steht wohl so über allem. So.
Genau, also diese Klöster heißen Wrathbone. Da werden Attentäter ausgebildet, Fjeldor, dort werden Spione ausgebildet und es gibt halt Darkor. Und das scheint Eventeo extrem große Sorgen zu machen, wir erfahren aber nicht, warum.
Eventeo ist der König von Theod.
Richtig, genau, also der Vater von Sarene.
Ja.
Ja.
Genau, richtig. Und auch, ich erinnere mich auch, dass Raten daran gedacht hat, an Darkor. Und
richtig.
Auch mit so einem gewissen, ja, Respekt irgendwie, der damit geschwungen hat.
Ja,
ich weiß gar nicht, ob er selber da war.
Er erinnert sich auf jeden Fall daran. Ich muss mal gucken, wo ich das in meinen Notizen finde. Er erinnert sich auf jeden Fall dahingehend daran, dass es dort, genau, es ist der, dieser verkohlte Leichnam des Elantrias dann, ne?
Ja.
nachdem er gebrannt hat. Dieser verkohlte Leichnam ruft Erinnerungen an Darko hervor. Bilder von Schmerz, von Opfern und Tod. Das ist das, was er dazu sagt.
Ja, ja, okay.
Und von daher können wir gespannt darauf sein, ob das, wahrscheinlich spielt das noch irgendwie eine Rolle.
Das wäre
wirklich schade, wenn nicht, sage ich mal.
Ich glaube, es wird eine Rolle spielen.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Aber gehen wir mal ein bisschen chronologischer durch.
Ja,
wir haben schon mit Raoden angefangen, sozusagen. Und diese, also Raodens Handlungsstrang geht bei uns jetzt in dieser Passage, die wir gelesen haben, bei Kapitel 16 los. Und es fängt an mit so einer Erinnerung an seinen Seon namens Ien in der Kindheit und so eine Diskussion über das Thema Freiheit. Und das ist ganz interessant, weil dieses Thema zieht sich so ein bisschen durch diesen Strang jetzt bei Raoden. Ne? Also es geht erstmal darum, dass Raoden mit seinem Seon spricht und dieses Seon fragt, ob es nicht frei sein möchte oder ob es nicht lieber frei sein möchte. Und das Ien oder das Seon sagt dann, nee, eigentlich euch zu dienen ist die größte Freiheit. Also
Freiheit.
Das
ist frei.
Der Lohn. Also der Lohn besteht in der vereinenden Kraft der Liebe, steht dann da. Ne?
Mhm.
Und es wirft ja im Prinzip die Frage auf, ob Freiheit auch in so einem Bezug zu Abhängigkeit bestehen kann. Ne? Also man sagt da, oder man könnte jetzt relativ schnell sagen, okay, Freiheit besteht, wenn ich frei von etwas bin, sozusagen. Also ich stehe nicht mehr unter dem Einfluss von etwas, sozusagen, und bin deswegen frei. Aber auch die Verbindung zu etwas, auch zu einer Gemeinschaft zum Beispiel, kann ja auch so etwas wie Freiheit sorgen. Ne? Also im Endeffekt, ja, das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber wenn es jetzt so etwas wie in dieser Gemeinschaft, die Raoden jetzt aufgebaut hat, so etwas wie Arbeitsteilung gibt, der macht das und der macht das und der kümmert sich darum und daraus entsteht dann ein großes Gemeinsames, eine Kultur und sowas, die sorgt dann dafür, dass die Menschen dort drin auch Freiheiten erleben. Ne? Das ist ja so ein Thema, was sich durch diesen ganzen Strang dann durchsetzt, auch im Sinne von, die Leute sind dann nicht mehr wie Tiere, streifen nur noch durch Elantris, sind nur noch auf der Suche nach Essen, sondern eigentlich dieses kulturelle Leben sorgt dann, oder die Möglichkeiten, die dadurch entstehen, durch die Gemeinschaft, durch die Abhängigkeit zu anderen, sorgt dann dafür, dass man ein größeres Maß an Freiheit im Prinzip gewinnt. Ne? Und das ist so ein Thema, das ist, ja.
Zumindest frei von Sorgen, ne? Oder oder der Angst, ums Überleben kämpfen zu müssen. Ne?
Ja.
Und ich meine, in so einer Gemeinschaft, also eine Gemeinschaft ist, glaube ich, also baut auf gegenseitige Abhängigkeiten auf. Mhm. Das ist halt einfach so.
Genau.
So das nimmt man im Kauf. Es muss ja nicht immer schlimm sein. Man hat ja immer so eine negative Konnotation von dem Begriff Abhängigkeit, ja? Oder die Freiheit, Unabhängigkeit zu sein oder also unabhängig zu sein oder was auch immer. Ja. Das klingt immer so, ich bin alleine in den Wolken unterwegs und niemand ist da und ich bin mir selber zufrieden. Aber das muss es ja nicht sein. Mhm. Man kann ja auch die Freiheit haben, sich seine Gefährten zu suchen, ja, oder was weiß ich, oder die Seons zu suchen, oder die Seone suchen sich die anderen. Das wissen wir ja auch noch nicht, wie das alles zustande kommt, ja.
Ja,
also es muss ja nicht. Und es gibt unterschiedliche Perspektiven auf Freiheit, ne? Also im Grunde schaut ja Raoden mit seiner menschlichen, bürgerlichen, royalen, was weiß ich, Perspektive auf das Thema Freiheit und mit dem Seon. Und der Seon sagt, naja, das spielt für mich keine Rolle.
Mhm.
Also wir reden ja über vielleicht denselben Begriff, aber über zwei völlig verschiedene Arten davon.
Mhm.
So. Weil für Raoden ist dieses Seon quasi ein Diener.
Ja.
Was er ja kennt. Er hat ja eine Dienerschaft da unten drunter. Ja, so.
Ja, genau. Richtig. Und das ist interessant, dass gerade diese Gemeinschaft eben die Freiheit, also das wird an mehreren Stellen ganz deutlich gesagt. Also es gibt so Zitate wie, das Schönste daran ist, wie die Reinigung den Arbeitenden befreit hat. Da geht es da um einen der Arbeiter, ich weiß es gar nicht um wen konkret, der dort was gemacht hat und dahingehend wieder sowas wie einen Sinn im Leben sozusagen findet. Und da geht es ja dann auch darum, dass die Schmerzen sozusagen schwächer werden, je mehr sie arbeiten, lustigerweise, ne? Also sie werden sozusagen abgelenkt von ihren Schmerzen, die sie in der Landriss durch diese ganzen Wunden haben und so, ne? Also ihre Denkweise ist dabei, sich zu ändern. Sie erkennen jetzt, dass sie nicht mehr wie Tiere leben müssen, ne? Also das wird ganz, ganz deutlich gesagt. Und ich glaube, das ist auch so einer dieser Punkte, warum diese Begegnung mit Ahnden dann so interessant ist. Oder warum, also ich gebe dir recht, dieser Wechsel geht sehr schnell sozusagen, dass er dann quasi wieder zu diese Faszination für diese bildhauerischen Sachen dort, also diese Skulpturen und so weiter dann findet und dann auch gar kein Befehlshaber mehr sein möchte. Aber dieses Erkennen der eigenen Leidenschaft fern vom reinen Instinkt als Tier zu handeln, zu essen und so, das ist, glaube ich, das, was hier auch ganz wichtig ist. Ne? Also sowas wie ein Subjekt wieder zu werden eigentlich und
ganz
nicht nur
genau.
passiv zu sein.
Ja, ja, genau. Eigene, also zu spüren, dass man eigene Interessen hat oder sich um etwas anderes kümmern kann, außer den eigenen Überlebenskampf. Mhm. Und dass man einen auch vielleicht einen höheren Zweck hat, weil dieser Karata, warte, wie hieß er?
Karata, ja. Sie meinst du?
Nee, der Putzer. Kaha.
So, Kaha, ja.
Kaha. Ich meine, der Kaha, der putzt ja nicht für sich, der putzt ja für die Gemeinschaft, für ein höheres Gut, ein höheres Ziel, was im Grunde allen anderen irgendwie wertvoll ist und dadurch wird seine Aufgabe auch wertvoll, ohne dass er jetzt da lebt oder irgend so ein Kram. Mhm. Und die respektieren das ja auch, ne? Also die sagen ja auch, hier Leute, pass auf, ihr müsst euch hier irgendwie Schuhe abputzen, bevor ihr hier auf die Straßen geht, sonst wird alles wieder dreckig. Das machen wir immer nicht, weil, ne, wir ehren die Arbeit von Kaha. Und auch, also das macht es so lebendig, ne? Und Kaha wird ja nicht per Peitsche zum Putzen getrieben, das macht der ja, weil das seine Aufgabe ist. Und ich glaube, das ist, also es fällt mir häufig auf, dass so dieser Punkt auch Arbeit, wie Unabhängigkeit oder so, häufig negativ konnotiert ist. Ist es wahrscheinlich auch, weil viele die eine Arbeit machen, die irgendwie kacke ist und scheiße ist oder zu, was auch immer, brauchen wir gar nicht drüber reden, Arbeitsbedingungen und so weiter. Aber ich würde, glaube ich, Arbeit eher als Aufgabe ummünzen, zumindest jetzt hier in dem Punkt, weil einfach eine Aufgabe zu haben, außer irgendwie zu sein, das macht das Höhere aus. So.
Ja. So irgendwie etwas beizutragen auch und dadurch auch ein eigenes Glück irgendwie daraus zu ziehen. Ne? Das steht ja dem so ein bisschen entgegen, was wir ja auch, du hast jetzt schon Arbeitsbedingungen in unserer realen Welt angesprochen zum Beispiel, aber es gibt ja auch so gewisse Ideologien eines Hyperindividualismus, um das mal so zu sagen. Ne? Also ich bin sozusagen frei von der Gesellschaft, ich bin auf niemanden angewiesen, sondern ich gehe diesen eigenen Weg. Also Menschen, die quasi nicht erkennen, dass sie irgendwie abhängig sind auch von den Geschehnissen um sie drumherum, ne? Und die versuchen sich da rauszunehmen. Ne? Also diese liberale oder libertären Ideologien sozusagen, die wir jetzt auch in der modernen Welt immer mehr dann irgendwie haben, ne? In verschiedenen Strömungen dann.
Einfach, ja, ne? Ja. Und ich glaube, das wird ein bisschen ab vom Thema jetzt, ja. Aber ich glaube, Raoden ist keiner von den Hyperindividualisten, nee. Bei dem geht es ja gerade darum, zu sagen, Leute, wir müssen hier ein bisschen gegenseitig auf uns aufpassen, absolut, ja. Damit wir hier irgendwie nicht nur überleben können, sondern auch irgendwie leben können, auch die nächsten Jahre noch. So, und dann mal schauen. Also er plant ja auch schon für länger. Er plant ja diese Aussaat für, was weiß ich, auch in einem Jahr.
Ja.
Und sagt Galadon, naja, pass mal auf, also das, ob wir das machen, das ist doch egal. Hm. Aber irgendwer wird es tun.
Hm.
Also er, wenn man das jetzt als Generationen begreifen würde, ne, Generation Raoden und die danach kommen, denkt er quasi jetzt schon für die folgende Generation der Elantria mit, für die er das hinterlässt. Ja. Also was das, was diese ganze Vorbereitung, die sie da ja machen, noch größer ist. Die putzen ja nicht nur für jetzt gerade heute, sondern die putzen ja für was Dauerhaftes.
Genau, richtig, ja. Also es geht schon darum, potenziell irgendwann diese ganze Stadt vom Schmutz zu befreien, wenn man so will. Ne? Also es geht darum, so eine neue Utopie eigentlich zu schaffen, die auch besser ist als das, was man draußen vorfindet. Ne? Er sagt ja dann auch, dass es draußen noch eine Klassengesellschaft gibt, dass es da Herrschaftsverhältnisse gibt und so weiter. Und er träumt ja eigentlich davon, hier so eine Art Utopie, die herrschaftsfrei ist, zu schaffen.
Genau, mit dem Vorteil, dass sie im Grunde ja nicht mal essen müssen.
Richtig, ja genau, das ist ja ein ganz wichtiger
Punkt. Die sind frei von dem großen Bedürfnis, essen zu müssen.
Genau, draußen müssen die quasi Geld verdienen, um für Nahrung zu sorgen und ihre Familie zu ernähren und das ist ja etwas, was hier quasi nicht stattfindet, genau. Ganz im Gegenteil, und das ist ja genau das, was wir schon gesagt hatten hier, dass gerade diese sinnstiftende Form von Arbeit und von Gemeinschaft dafür sorgt, dass dieses Hungergefühl und die Schmerzen auch vergehen. Ne? Also im Prinzip das Gleiche wie draußen, nur dass man diese anderen Verpflichtungen nicht hat und Abhängigkeiten dann, wenn man so will, ja.
Genau, auch wenn es erstmal auf den ersten Punkt auf den ersten Blick anders wirkt, ne?
Mhm.
So, dass die da irgendwie dem ausgeliefert sind, tun sie ständig weh. Aber irgendwie ist das gar nicht mehr so ein großes Ding. Diese Schmerzen und der Hunger, aber also nicht mehr so, das ist nicht mehr so omnipräsent.
Mhm.
Das war so das Erste, womit Raoden ja in Verbindung, in Berührung im wahrsten Sinne des Wortes, sein C, gekommen ist und herausgefunden hat, dass hier dass man wirklich, wirklich aufpassen muss.
Mhm.
Vielleicht muss man nicht ganz so aufpassen. Es gibt auch Leute, die plötzlich Dächer decken können und sich da auch mal ein paar Splitter oder was auch immer reinholen.
Ja.
Aber das wiegt, diese sinnstiftende Aufgaben wiegen das auf.
Mhm.
Die holen das irgendwie weg.
Bei den anderen Leuten zumindest. Bei Raoden scheint es mir ein bisschen was anderes zu sein.
Also, ja, genau.
Da ist es ja sogar so, dass er hat ja dann diesen Traum, wo in dem Elantris zu seinen besten Zeiten oder wie in besten Zeiten strahlt. Ich fand das ganz interessant. Es gibt da so eine Zeile, man hatte die zerfallenen Kuppeln wieder errichtet.
Mhm.
Also wieder errichtet. Und er redet ja in der Vergangenheit, was jetzt einen Interpretationsspielraum aufmacht. Zum einen könnte man sagen, ihm kommt es so vor, als wäre Elantris wieder errichtet worden. Oder man könnte, wenn das sozusagen Rede ist von Kind Raoden, sagen, dass Elantris vielleicht schon mal zerfallen ist und es wieder aufgebaut wurde. Da bin ich mal kurz gestolpert, muss ich sagen.
Ich glaube, wahrscheinlicher ist das Erste.
Glaube ich
also
auch, ja.
Er zieht die Verbindung zu jetzt und in seinem Traum.
Ja.
Cooler wäre.
Ist schon mal passiert.
Das ist schon mal passiert.
Ja, genau.
Das finde ich geil. Ja, das finde ich gut.
Ja.
Und der Traum, ganz kurz nur damit.
Hm.
Der Traum geht im Grunde, er ist irgendwie wirklich doof gestürzt, sehr, 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 sehr schwer verletzt und die
Bein
Eltern
gebrochen,
haben das Bein gebrochen und aber auch schon so, naja, wir wissen nicht so richtig, ob entweder das Bein oder du überlebst und der Vater hat wohl die Heiler da drauf geschickt und gesagt, das funktioniert alles nicht, wir müssen nach Elantris gehen und dann finden wir raus, der Vater hasst die eigentlich, der ist da nicht gerne, geht eigentlich nur dahin, um seinen Sohn zu retten. Und da kommt einer von den Elantriern und zeichnet da so wilde Aoden und das Bein wird im Grunde gerettet, aber die Schmerzen gehen nicht weg. Und damit wacht er auf mit diesen Schmerzen und dann fangen wir an.
Genau, richtig. Also die Schmerzen, oder ich habe das zumindest so verstanden, dass seine realen Schmerzen ihn aus dem Traum rausholen.
Ja,
ne?
Genau.
Also er sagt ja dann diesen letzten Satz, nein, etwas stimmt nicht, nachdem er quasi geheilt wurde innerhalb des Traumes. Und das kann man ja auch wieder unterschiedlich interpretieren. Hat er das damals tatsächlich so gesagt? Es stimmte damals schon irgendwas nicht? Oder ist das auch wieder Gegenwarts-Raoden, den einfach nur seine Schmerzen rausgeholt haben? Also
oder er meint damit diese Magie, weil er hat ja da irgendwie gesehen, wie dieses Aon da über ihm gezeichnet wurde und konnte so spüren, wie durch einen Spalt in dieser Zeichnung da die Magie durchfloss oder irgend sowas und irgendwas hat da nicht gestimmt.
Mhm.
Könnte auch das sein, weil wir haben ja dann rausgefunden, Die gibt es noch, aber ist halt nicht so richtig kräftig.
Ja, genau. Müssen wir mal gucken, inwieweit sich das entwickelt. Ich fand es nur ganz spannend, dass genau, ich diese Beobachtung eben hatte, dass die Schmerzen bei Raoden nicht weniger werden, sondern eher so ein bisschen mehr. Es ist ja dann auch von Dutzenden von kleinen Rissen und sowas die Rede, ne? Bei den anderen Menschen funktioniert das aber schon. Und ich finde das in Verbindung mit dem ganzen Wesen von Raoden eigentlich ganz spannend, weil er ja so eine total gutherzige Figur ist, ne? Also für alle sorgt, sozusagen in allen das Gute sieht, ne? Und er sagt ja dann selbst nach dem Angriff der Schergen von Shaor, dass er auch Shaor glaubt, bekehren zu können wieder, ein guter Mensch zu werden und ihn und seine Schergen befreien zu können von diesem reinen Instinktdasein. Und auf mich wirkt das so, als wäre Raoden so eine Art Jesus-Figur tatsächlich.
Also, ja.
Also so eine barmherzige, gute Figur, die bei der aber diese Schmerzen nicht weggehen, sondern wo man vielleicht sogar das Gefühl hat, irgendwann könnte es ja sogar mal so eine Art Opfer geben, so eine Art Märtyrertum irgendwie, damit, keine Ahnung, dass wir in eine Situation kommen, dass die Gesellschaft dort in Elantris weiterleben kann und er sich dann irgendwie opfern muss. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Zumindest wäre das in der Logik so, ne? Also in der Logik, wenn wir die Geschichte von Jesus irgendwie begreifen. Und auf mich wirkt das in seiner Kombination irgendwie so.
Er hat halt nur zu tun, irgendwie die Leute zu cheerleaden. Ne? Also, und Galadon sagt, wirklich, machen wir das wirklich, bringt das wirklich was? Und Raoden hat also im Grunde, so bestehen die Dialoge, so, Raoden macht irgendwas, sagt irgendwas, plant irgendwas, Galadon sagt, das klappt doch sowieso nicht. Ja. Oh, und Raoden ist dann wieder beschäftigt, Galadon dafür überzeugen, doch, warte erstmal ab, bevor du Nein sagst, vertrau doch mal darauf. Und das, finde ich, ist diese Rolle dort überall. Also der sagt schon, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, der hat den Überblick. Mhm. Und gleichzeitig
CEO of Elantris.
Ja, genau. Und gleichzeitig muss er da irgendwie trotzdem immer hoffnungsvoll sein, immer die Leute aufbauen, immer das Gute sehen, und gleichzeitig trägt er diese Schmerzen mit sich rum. Und im Grunde ist die Frage, ist das jetzt das Erfüllende für ihn? Wie das Putzen für KH oder so, weißt du, was ich meine? Ist noch nicht so ganz klar. Was wir rausfinden, ist, dass er halt einfach durchzieht. Er sagt, es geht nicht anders. Ich muss jetzt einfach, ich kann mich den Schmerzen nicht hingeben. Ich muss da jetzt einfach. Und vielleicht braucht er auch diese Action.
Ja.
Vielleicht ist er so ein Typ, den das Drama anzieht. Ja. Oder der das Drama anzieht, indem er sagt, na gut, pass auf, dann kommt jetzt plötzlich diese Bande wieder. Okay, dann müssen wir jetzt sofort aber ran hier in die Stiefel und los und das klären und dann kommen die nächsten noch und dann ist wieder irgendwas. Weißt du, wie in so einer Notaufnahme, wo ständig irgendwas ist, ja, und was für ihn dafür sorgt, dass er sich nicht spürt oder seine Schmerzen nicht spürt. Mhm.
Das zum einen, also das mit der Action könnte ich mir auch vorstellen. Er ist aber auch davon abgesehen sehr barmherzig. Also er sorgt ja auch dafür, dass die vier verletzten Angreifer von Shaor dann auch nicht in die Kapelle, sondern in diesen Saal gebracht werden und dort gemeinsam mit den anderen leiden, weil das gemeinsame Leiden den Schmerz so ein bisschen lindert vielleicht, ne, und man nicht so für sich allein ist. Und dass sogar der, in Anführungsstrichen, Tote, dem der Kopf abgehackt wurde, beerdigt wird. Ne? Also das spielt ja auch eine Rolle. Also er ehrt diese Menschen dann immer noch oder versucht immer noch, auch so eine Figur dann nach dem Tod noch irgendwie in dieser klassisch christlichen Vorstellung irgendwie noch so ein schönes Weiterleben zu bereiten.
Ja.
Ne?
Also ich habe den Eindruck, dass diese anderen Banden dem eigentlich nur im Weg stehen. Der hat schon so einen Plan und die kommen da ständig und wollen irgendwas, weißt du so?
Echt, ja?
Ja, also das lese ich jetzt rein. Ja, das lese ich jetzt rein. Und also wenn ich mir vorstelle, der will aussehen, der will das alles irgendwie, die Leute zusammensammeln, der will das alles fein machen und gucken, was das mit der Magie zu tun hat. Da kommt er ja auch nicht hinterher, um das zu studieren. Dann kommt ständig, oh, da kommen wieder, meine Leute wollen los und da Ärger machen. Und dann kommen andere Leute, die Ärger machen wollen. Und vorher war es die Leute von Karata, die Ärger machen wollten. Mhm. Weißt du, es ist immer so, oh Mann, Leute, ich will einfach nur sein. Ich will einfach nur eine schöne Zeit hier haben. Okay, weißt du, ich will einen Garten machen. Ich will nicht mit euch kloppen. Lass mir Ruhe.
Ja.
So, also das,
okay,
das meine ich damit.
Ja. Aber zumindest das, wenn das Ziel ist, sich eine schöne Zeit zu machen, dann scheint das ja zu funktionieren, ne? Also Elantris, beziehungsweise diese Umgebung, erstrahlt ja wieder mehr, ne? Es ist die Rede davon, dass der Schmutz beseitigt wird, dass die Fenster in der Kapelle wieder durchflutet werden von Sonne und so, ne? Und dass eben auch diese plastischen Elemente dann offengelegt werden, ne? Also es wirkt alles, es wirkt so heimelig auf einmal, ne? Und nicht mehr dieser gefährliche Überlebensraum einfach nur noch. Ne? Alles wird so ein bisschen schöner.
Und es wird auch nicht beschrieben, aber ich habe so, wenn ich diese Szenen habe, wenn was weiß ich da, Raoden mit Saoli in seiner Wache da irgendwie durch die Gegend läuft, sind im Hintergrund ganz viele Leute mit irgendwas beschäftigt. Mhm. Das wird nicht gesagt, ja. Aber den Eindruck habe ich, jeder hat was zu tun, jeder macht irgendwas und alle sind irgendwie so mit sich selber zufrieden. Ja, man trifft sich, man quatscht und jeder hat so seine Aufgabe und alles wird irgendwie schön dort. Mhm. So diesen Eindruck habe ich.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Wege zwischen den Orten, die wir ja hatten, relativ kurz sind. Ne? Also es wirkt alles so wie so fast auf einem Fleck. Ne? Also ich stelle mir das richtig so vor, man geht aus der Kapelle raus, vielleicht so ein paar Straßen weiter und dann kommt man zum Palast. So, weißt du? Also so, ja. So eine Straße weiter und dann ist vielleicht in der Entfernung irgendwie gleich diese Treppe dann irgendwie und dann ist man direkt bei Karata, genau. Ja. Wollte ich auch sagen, das Wort tatsächlich. Ja, genau. Hab mich nicht getraut, den Namen falsch auszusprechen. Ja. Und bei Ahnden ist das ja, dann wirkt das ja genauso. Ne? Die sind ja ratzfatz auch dann in dieser Bibliothek, die ist ja auch nebenan.
Kein Gefühl für diese Größe von der Stadt, ja. Keine Ahnung. Also wenn die sagen, die gehen jetzt von deren Kirche zu Karata rüber, weiß ich nicht, wie weit das ist. Ich kann es dir nicht sagen. Also wir haben jetzt zwar eine Karte von dem Land, von Arilon, aber eine Karte von Elantris selber haben wir nicht. Genau. Deswegen würde ich das nicht mal sagen können, dass jetzt weit ist oder nicht.
Ja, ich hab mir jetzt einfach so anhand des Leseweges innerhalb des Buches irgendwie beschrieben. Ne? Also innerhalb von einer Seite oder sowas, in einer halben Seite sind wir dann halt in der Bibliothek und dann gehe ich davon aus, dass das nicht lange dauert.
Sozusagen. Aber ich finde, wenn man so viel, da haben wir immer die Aussparung, ne? Wenn man das einfach so offen lässt, wenn man nicht jeden Winkel und jede Straße beschreibt, hat man ja auch die Möglichkeit, dann noch etwas hinzuzufügen, wenn es dann wichtig wird.
Genau, ja. Aber du müsstest das ja nicht beschreiben, sondern du könntest ja auch zum Beispiel ein sehr, sehr langes Gespräch auf dem Weg einfach stattfinden lassen zwischen zum Beispiel Raoden und Galadon, was über mehrere Seiten geht und dann hättest du auch so ein Gefühl von, okay, das ist ein bisschen weiter weg. So, ne? Also das.
Ja, oder du lässt die ein paar Sachen einpacken. Die brauchen sie ja gar nicht mal nichts zu essen.
Stimmt,
ja. So, normalerweise lässt man Leute immer ein paar Sachen einpacken, als Verpflegung für den Weg, da weiß man, okay, das ist ein Tagesmarsch oder so, aber das brauchen die ja jetzt nicht, deswegen, okay, na gut, spielt auch gar keine Rolle eigentlich, deswegen ist alles sehr kurz. Wir müssen mal gucken, was das überhaupt mit Elantris auf sich hat, ne? Also wenn offensichtlich die Stadt da mit der Magie zu tun hat oder der Ort, dann ist die Frage, was bräuchte es denn, um das bisschen, was da ist, noch, also wie so, ich stelle mir wie so einen Wasserhahn vor, der so tröppelt, den müsste man ja vielleicht noch aufdrehen, vielleicht ist da irgendwas oder fehlt irgendwas oder ich könnte mir auch vorstellen, dass am Ende, vielleicht ist ja mit Absicht keine Karte eingezeichnet von Elantris, weil am Ende stellt sich raus, dass Elantris selber ein großes Aeon ist. Weißt du, so mit dem ganzen Straßennetz, weil die Aeonen sind ja schon recht komplex auch. Also wir haben so Grunddinger auch im Buch, aber die Komplexität ist ja, glaube ich, keine Grenzen gesetzt.
Genau, es ist für Raoden in dem Buch, was er da liest, nicht ersichtlich, was jetzt sozusagen das Grund-Aeon ist und inwiefern nicht diese Verzierungen drumherum oder was jetzt zu dem Grund-Aeon gehört und was Verzierung ist. Ne? Also es wird ja beschrieben, dass es anscheinend so etwas wie ein Grund-Aeon gibt und die Meister darin sind, diese Aeonen zu zeichnen, kriegen dann allerdings diese Verzierungen hin, die dann wiederum andere Effekte haben.
Ne? Genau, Linien und Punkte für die Genauigkeit. Und bei ihm war es so, ich glaube, sein Beispiel war, naja, im Grunde gibt es heilen Aeon, das Aeon für heilen. Und diese Verzierungen mit kleinen Linien, Punkten sind sowas wie heile den Knochen im Bein. Also, dass man so quasi das spezifiziert, was jetzt eigentlich passieren soll.
Genau, also ich habe das so verstanden, dass genau das quasi dieses Aeon-Dor ist, ne? Also es wird ja beschrieben, es gibt das Aeon und das Dor, was dann wiederum aus einer anderen Sprache kommt, oder nicht aus einer anderen Sprache, aber aus einer anderen Religion, aus diesem Jeskerischen, heißt das so? Jeskerischen, genau. Mhm. Dass das ja sozusagen die Art und Weise ist, wie die Wirkrichtung dieses Aeons bestimmt wird, ne? Das erklärt uns ja Galadon an Beispiel dieses fließenden Wassers. Ne? Also es gibt sozusagen das fließende Wasser, das wäre dann in dieser Analogie das Aeon, aber das, was dem Wasser die Energie gibt zu fließen, das ist das Dor.
Das sind wie die Midi-Chlorianer bei Star
Richtig,
Wars.
Richtig, da muss ich auch dran denken, ja, richtig.
So ein bisschen, ja. Das ist das, was der Macht die Macht verleiht.
Genau, was früher in der alten Trilogie mal so eine magische Energie war und jetzt wird es verwissenschaftlicht quasi. Es gibt da so Zellen quasi, so kleine.
Ja, okay, ja, stimmt, ja. Ja, genau.
Genau, also das Door als treibendes Element. Was auch wiederum interessant ist, dass das auch wieder so eine, das A und Door so eine interkulturelle Sache ist. Ne? Also es ist jetzt nichts rein Arelisches sozusagen, was dort drinsteckt, sondern es ist, das spielen noch andere kulturelle Einflüsse eine Rolle. Vielleicht zukünftig auch noch mehr. Ne? Also weiß man ja nicht.
Ja, das werden wir rausfinden, weil hier werden auch die Mysterien erwähnt aus dieser Jeska-Religion. Also Jeska ist die Religion, ne?
Genau. Hab ich verstanden. Von Duladil.
Duladil, genau, richtig. Und die Mysterien werden hier von Galadon weniger, aber von den anderen, glaube ich, Raden oder so, benutzt die recht abfällig. Das wirkt so wie, naja gut, also wir haben jetzt hier die feine, organisierte Religion, also Ju Korat und Ju Deret.
Deret, ja.
Also alles ist fein und das ist offiziell, das ist vom Staat genehmigt, so die. Und dann gibt es die Wilden, die machen ihr eigenes
Sekten, so ein bisschen.
Die
ne?
Sekten, ihr Voodoo-Kram, machen die da so ihre wilde Magie da irgendwo draußen im Wald. Und das wird so als die Mysterien bezeichnet. Mhm. Ne?
Richtig. Und denen ist ja, also zumindest dem Jeskerischen ist ja Galadon sehr zugetan. Er ist ja sehr schockiert darüber, dass es in seiner Heimat in Duladil diese Religion nicht mehr gibt. Er erfährt ja hier auch überhaupt vom Fall von Duladil, ne? Also der ja ständig im Zusammenhang mit Raten erwähnt wurde, der ja dort war und ja genau deswegen, weil er dort dieses Massaker erlebt hat, jetzt den Übergang zum deretischen Glauben hier in Arelon friedlicher gestalten möchte.
Ja. Galadon erfährt das und wir wissen jetzt erst länger als ein halbes Jahr hier.
Richtig, genau.
Weil das ist alles vor einem halben Jahr passiert und da, als Galadon noch in Duladil war, gab es noch die Republik.
Mhm. Ich wollte nur noch dazu sagen, dass es auch von anderen Figuren aus auch nochmal diese Erwähnungen gab und auch nicht in einem besonders positiven Sinne. Es gibt auch in dem Gespräch zwischen Sarene und ihrem Vater, sagt er am Anfang, also ihr Vater relativ kurz in so einem Satz nur, plötzlich musste ich wieder einen jesterischen Mysterienkult niederschlagen. Die scheinen immer dann emporzuschießen, wenn eine Katastrophe unmittelbar bevorsteht.
Ah ja, stimmt, genau. Ne? Ja.
Also da steckt natürlich das auch wieder drin, dass diese Religion von ihrem Vater oder von Theod dann entsprechend abgelehnt wird. Und es steckt auch wieder so dieses Grundthema hier drin, was Religionen zu durchschreiten oder was mit denen verbunden wird, dass immer in schwierigen wirtschaftlichen oder politischen Lagen der Glaube so zurückkehrt sozusagen, ne? Und dass dann sozusagen das Tor aufgemacht wird für einen Change, was das angeht. Ne?
Also, ja. Ne? Pass auf, am Ende ist es so, dass diese ganzen Religionen, wie die vom Shu Kesek ausgehen, irgendwie, ich nenne es mal nicht kompromittiert, aber zumindest nicht mehr so rein sind, wie man sagt, naturrein. Ja, da ist ganz viel Zeug, da ist Politik mit drinne und eine hierarchische Ordnung und da ist irgendein Wirn mit drinne und dann weiß auch immer, wie der Obermuchti heißt von vom Korati. Also was der Wirm so, für den Deret ist.
Die Gottfigur meinst du jetzt, oder?
Der Papst, Priester, was auch immer, der Oberpapst von den anderen ist. Also, pass auf, am Ende kommt raus, es sind die Mysterien, die wahre Essenz dieser Religion und damit vielleicht auch der Magie, offensichtlich hängt das ja zusammen, irgendwie innehat. Und dass es nicht darum geht, Korat oder Dereti in Arelon einzuführen, sondern vielleicht müssten wir über die Mysterien nachdenken, damit die Magie hier wiederkommt.
Ja. Oder diese Ursprungsform des Shu Kesek wieder mehr beherzigen, diese Ursprungslehre. Das ist ja das, was Shaoden gesagt hat, ne? Dass er beides ablehnt, sondern eher diese Ursprungsform dann.
Ja, hatte. Aber wir wissen ja nicht, wie die Mysterien im Verhältnis zu Shu Kesek stehen.
Ja, das stimmt.
Haben
das
die irgendeine Verbindung? Ja, oder ist es, ist vielleicht Shu Kesek aus den Mysterien hervorgegangen? Hm. Weil Kesek, wissen wir auch, ist nur ein Dude, der irgendwas predigt. Mhm. Und kann ja auch sein, dass er da irgendwie bei den Mysterien irgendwie unterwegs war und gesagt hat, ich mache jetzt mal was Cooles draus und verkaufe das als meinen Scheiß.
Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist auch so eine Ausprägung irgendwie. Ich glaube auch eher von einer anderen Religion dann einfach. Ich glaube nicht, dass Mysterien, also ich glaube nicht, dass in unserem jetzigen Wissensstand Mysterien und Shu Kesek irgendwie aus demselben Topf kommen sozusagen. Mhm. Aber sie wirken auf jeden Fall irgendwann mal zusammen, um dieses A und Door zu schaffen.
Ist denn eine Voraussicht?
Also, nee, das ist ja was schon gesagt wird. Also Aon ist sozusagen das Kesek sozusagen und Dor kommt dann aus dem Jeskerischen, genau.
Ist Aon Shu Kesek?
Was?
Ist Aaron aus dem Bereich Shukesek, ja?
Hätte
ist das
ich
so?
Gedacht, ja.
Die Verbindung habe ich noch nicht gezogen.
Okay, dann habe ich sie gezogen. Vielleicht ist doch falsch einfach. Ja, wer weiß. Also,
ja.
Genau. Ich würde noch, was diesen ganzen Storystrang um Raoden angeht, weil wir jetzt gerade schon mal einmal im Gespräch zwischen Galadon und
ja,
Raoden waren.
Das Wichtigste erwähnen.
Das Wichtigste erwähnen, den Briefwechsel, meinst
genau.
du? Richtig, ja, genau.
So
genau.
süß.
Genau, es gab einen Briefwechsel schon vorher zwischen, also erstmal in dem Gespräch geht es am Anfang darum, was würdest du dir wünschen, was du aus der von außerhalb von Elantris nach Elantris mit reinnehmen könntest? Ne? Und Galadon sagt dann sein Haus, weil er das selber gebaut hat. Und,
nicht nur das. Der hat die Bäume eigentlich gefällt.
Genau,
das und hat aus denen die Bretter hergestellt und damit sein Haus gebaut.
Ja, das ist
jetzt
mal so anderes. Ja, genau,
so
richtig. Ja, genau. Also er würde sein Haus auf jeden Fall gerne haben. Und Raoden sagt, das sind die Briefe, die er sich mit Sarene geschrieben hat. Also wir erfahren, dass die einen Briefwechsel vorher schon hatten. Wir hatten ja vorher schon irgendwann mal erfahren, dass sie auch miteinander gesprochen haben über Seonen. Mhm. Jetzt erfahren wir, es gibt auch Briefwechsel. Und das klingt nach einer sehr intensiven Beziehung, die beiden schon hatten. Ne? Also so sehr viele Briefe hin und her geschrieben und es wird auch dann darüber gesprochen, dass sie dann später auch eben diesen Seonen-Kontakt hatten, was wir schon wussten, aber über Stunden miteinander gesprochen haben.
Ja.
Also die scheinen sich schon ziemlich gut zu kennen.
Ja,
ne?
das hab ich auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass die sich also so überhaupt schon mal getroffen haben. Mhm. Irgendwie hatte ich es abgespeichert, die kennen sich nicht.
Mhm.
Die wurden verheiratet von ihren Vätern und dann und Sarene wurde quasi nach Arilon geschickt.
Ja.
Und dann trefft euch mal. Aber so war das ja gar nicht.
Nee.
Und vor allem, dass die Heirat, die Hochzeit von Sarene hervorgerufen wurde. Gesagt, tja, du, pass auf, wir haben hier ein paar Probleme.
Ja.
Wir müssten schon mal heiraten.
Ja, genau, richtig.
Und Raoden, wir kommen ja später nochmal zu Sarene. Raoden ist wohl auch einer der wenigen, wenn nicht der einzige, der mit Sarene und ihrer Art klarkommt.
Ja.
Und nicht nur das, der hat sich offensichtlich irgendwie schon in die verliebt, ne?
Ja, total. Ich finde das auch gerade, und da können wir schon mal so ein bisschen auf Sarene eigentlich vorgreifen, es gibt ja dieses Gespräch zwischen ihr und ihrem Vater, wo sie sagt, dass sie wahrscheinlich nicht attraktiv genug ist für andere Männer, weil sie eine kluge Frau ist, jemand, der nach vorne geht, der sozusagen mitbestimmen möchte, ne? Und,
sie beschreibt sie als keck.
Richtig, ja. Nicht als passives Objekt sozusagen fungiert. Und deswegen finde ich das spannend, dass auch sie den Antrag gemacht hat an Raoden, weil ich habe das Gefühl, dass hier über diese lange Briefbeziehung tatsächlich so etwas wie Liebe entstanden ist.
Mhm.
Was dann auch dazu führt, dass sie dort drin einen Ausweg gefunden hat. Also das wird hier sehr als politische Liebe oder als politische Beziehung sozusagen abgetan. Aber ich habe das Gefühl, dass auch Sarene hier für sich einen Menschen gefunden hat, der sozusagen sie nicht nur als Frau sieht, sondern als gleichberechtigten Menschen, als gleichberechtigte Partnerin nebenan.
Ja,
ne?
Genau.
Und das ist eben, also sie sagt das nicht explizit, ne? Aber es scheint so, da scheint so eine Verbitterung durch diese Erzählung, die sie mit, oder dieses Gespräch, was sie mit ihrem Vater hat irgendwie, ne?
Total. Also im Grunde ist sie völlig isoliert in ihrer Heimat gewesen.
Mhm.
Sie ist zwar die Prinzessin von Theod, aber als sie so ein bisschen nachgedacht hat, also wir verfolgen ihre Gedanken und die Gespräche mit ihrem Seon, im Grunde ist sie mit ihren 25 Jahren zu alt für ein Kind und dann gilt sie als alte Jungfer dort und als Männerschreck im Grunde, weil keiner mit ihr irgendwie so richtig klarkommt und dadurch hat sie sich ja auch zurückgezogen. Also sie hat das ja irgendwie aufgegeben und lebte da so isoliert auf ihrem Hof und hatte im Grunde nur ihren Vater, der so vollkommen hinter ihr stand und sie in allem unterstützt hat, was so kommt und was sie tut.
Genau, und das aber immer so gelesen hat, dass sie keinen Mann findet, weil sie sozusagen nichts von den anderen Männern wollte, aber sie sagt, beschreibt das, dass das Verhältnis andersrum ist.
Ja, er ahnt es schon so ein bisschen,
ja.
Sie ahnt, dass er es ahnt, aber er ist seiner Tochter so sehr zugewandt, dass er das nie sagen würde.
Mhm. Ja, genau. Und das ist, ja.
Und umso besser ist es für sie, dass sie nur endlich Raoden gefunden hat, nicht nur einen anderen Prinzen, sondern auf den sie heiraten kann, sondern der sie auch irgendwie, ja, also nicht nur aushält, das ist es ja nicht, sondern mit dem sie eine Verbindung hat.
Mhm.
Und jetzt überleg mal rückwirkend, wie es ist für sie, Anfang Kapitel, was weiß ich, 1 oder 2, sie kommt da in Kay am Hafen an und ihr nicht nur der Prinz, den sie heiraten soll, ist tot, sondern im Grunde der Einzige, mit dem sie dachte, ja, endlich habe ich einen gefunden, mit dem ich hier mein Leben aufbauen kann. Ja, jetzt ist der tot. Ja. Das ist eine verdammte Scheiße.
Ja. Und sie äußert das aber eigentlich gar nicht mal so sehr im Gespräch mit anderen Menschen, dass sie das irgendwie, dass sie ihn wirklich liebt, weil es gibt ja am Anfang diese...
Aber ich liebe ihn doch gar nicht. Hat sie zu den Priestern dann später gesagt, was soll ich da so viel,
genau,
ich habe ihn doch gar nicht geliebt.
Richtig, es gibt, ja genau, das hat man hier, es gibt aber ganz am Anfang des Buches irgendwann, wenn sie ankommt, gibt es so eine Passage, wo sie irgendjemandem sagt, dass sie gar nicht so richtig weiß, wie sie sich jetzt verhalten soll, weil auf der einen Seite ist das schade, dass ihr Mann oder ihr zukünftiger Mann jetzt verstorben ist, aber eigentlich kennt sie ihn ja gar nicht so richtig. Diese Passage hier sagt mir, die kannten sich schon irgendwie, ne?
Das, ja, genau. Und das, ich glaube, daher kommt das, dass ich so den Eindruck hatte, dass die nie miteinander richtig gesprochen haben.
Ja.
Zumindest macht sie es nach außen so.
Ja.
Und im Gespräch mit diesem Priester dann sagt sie, ich liebe den nicht, was soll ich jetzt hier, was soll ich meine Liebe zur Schau stellen? Mhm. Aber irgendwie,
ja.
Also zumindest laut Raoden, jetzt sind wir wieder da, war es irgendwie ein bisschen was anderes. Also es gab vielleicht gab es die Liebe noch nicht,
ja.
Aber... Also von seiner Seite glaube ich schon.
Von seiner Seite auf jeden Fall. Ja. Weil wenn er sich was aussuchen kann, was er aus der Außenwelt nach Elantris bringt und es sind diese Briefe, dann ist es das.
Aber was, Fall, ja, ne? Was natürlich auch cool wäre, stell dir mal vor, die treffen sich dann irgendwann, dann ist es nicht sie, die ihm ihre Liebe gesteht, sondern er ist derjenige, der ihr seine Liebe gesteht. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also weg von diesem Klischee, liebt ihn, aber er muss erst davon überzeugt werden, dass.
Absolut.
Jetzt ist es einfach andersrum.
Ja.
Er ist schon Hals über Kopf verliebt und sagt, also, mach mal langsam, Freund.
Ja. Und das finde ich ja auch dahingehend metamedial wieder so ein bisschen spannend, weil es ja genau hier darum geht, eine emotionale Verbindung zu jemandem aufzubauen, im Prinzip aber nur über ein Medium. Also im Prinzip nur über Literatur im Endeffekt, ne? Das ist ja im Endeffekt etwas, was wir hier jetzt auch haben. Ja, genau, richtig. Mhm. Also das ist ja etwas, was wir jetzt hier im Prinzip auch haben. Nicht, dass wir uns gleich in Sarene verlieben oder sowas, ne? Aber es gibt ja schon sowas wie eine emotionale Verbindung zu einer Figur, dass man hofft, dass es der irgendwie gut geht, dass sie hier vielleicht innerhalb dieses Buches dann irgendwann Glück findet oder sowas, ne? Obwohl das ja tatsächlich einfach nur ein paar geschriebene Worte sind, ne? Mhm. Und das ist ja schon irgendwie spannend, ne? Also dieser Aufbau von einer emotionalen Verbindung zu einer Figur und aber auch dieser Aufbau zu jemandem, der etwas geschrieben hat, weil das ist ja auch ganz spannend, dass wir jetzt hier, ich würde nicht sagen, eine emotionale Verbindung zu Brandon Sanderson als Mensch irgendwie aufbauen, aber dass man ja schon über diese verschiedenen Seiten und so ein gewisses Bild von einem Menschen auch irgendwie bekommt, der das herstellt, ne?
Ja.
Also auch ohne, dass wir jetzt vorher recherchiert haben und sowas, das könnt ihr alles in der ersten Folge nochmal nachhören, als wir über Brandon Sanderson am Anfang gesprochen haben, auch so bekommt man ja hier total ein Bild davon mit, dass das jemand ist, der irgendwie so ein Fantasy-Nerd ist, der auch sowas wie Dungeons & Dragons vielleicht irgendwelche Spiele gespielt hat, ne? Also es gibt ganz, ganz viele Passagen, die irgendwie nach diesen Logiken, so Videospiellogiken auch aufgebaut sind, wie diese Schleichpassage, die wir das letzte Mal hatten zum Beispiel. Mhm. Ne? Und dass es hier jemanden gibt, der auch über so aktuelle, sag ich mal, politische Entwicklung irgendwie nachdenkt. Ne? Das ist ja das, was du zu Beginn auch so hattest, dass ganz, ganz viel einem irgendwie auch bekannt vorkommt hier aus der realen Welt. Ne? Es ist jetzt nie so stark on the nose, aber so diese Verhandlung von Arbeitsrechten, von Arbeiterklassen und sowas, ne? Und so Religion generell, die Rolle von Religion, von Glauben in der Welt und sowas, das ist ja was hier total eine Rolle spielt. Ne? Und da bekommt man ja auch sowas wie Leidenschaften und die Gedanken von einem Menschen einfach mitgeteilt über dieses Medium des Buches und über eigentlich eine Fantasy-Geschichte, die innerhalb dessen ja nochmal als Genre-Medium ist, eigentlich. Ne?
Ja. Und ich würde es vielleicht noch simpler runterbrechen. Alleine, weil wir das Buch gut finden, schreiben wir ihm dazu, das ist ein guter Typ.
Ja, ja.
Da lese ich auf jeden Fall das nächste noch mit dazu. Ja, ja? Also, ich sag mal so, das fiel uns bei Michel Houellebecq ein wenig schwer, da irgendwie eine positive Verbindung zum Autor herzustellen.
Ja, das stimmt.
Weil die Person im Buch sehr schwierig war.
Genau. Aber auch da hat man so eine Verbindung zu einem, oder Verbindung, weiß nicht, aber so ein Bild von einem Menschen bekommen, der das dieses Buch geschrieben hat. Ne? So ein sehr zynisches Weltbild einfach auch. Ne?
Oh je.
Das, obwohl er uns ja nicht erzählt, sozusagen, wie er die Welt sieht, sondern einfach nur über seine Figuren, über seine Geschichte und so weiter, bekommt man einfach ein Bild davon. Ne? Das ist was Literatur macht und das wird hier, glaube ich, auch zumindest so, schwimmt so ein bisschen mit, so in dieser ganzen Passage, was die Briefe angeht.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau. Wollen wir mal über Sarene sprechen oder hast du noch was
bitte
zu holen?
Nee, können wir machen.
Gut. Sarene, in Kapitel 17 beginnt das. Es beginnt mit den Fechtübungen der Frauen. Sarene versucht, den Frauen am Hofe, also diesen ganzen
dem Nähkreis.
dem Nähkreis im Prinzip, ne, was so die Frauen der Adligen sind und eine Tochter ist noch mit dabei, versucht den Fechten beizubringen. Es gibt noch ein paar andere Figuren, die da parallel mit dabei sind. Luke Hale und, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die andere Tochter von Ki-In.
Kaise und Daiman oder und sowas.
Genau,
die beiden, die sich immer wieder zoffen, so die kleinen Geschwister.
Richtig, genau. Aber nur Kaise spielt irgendwie mal kurz eine Rolle, als sie sagt, sie könnte das wahrscheinlich besser, also den Frauen das Fechten beibringen, weil Sarene tut sich deutlich schwer dabei.
Ja, ne? Kaise kennt zumindest theoretisch die Regeln vom Fechten.
Sie hat ein Buch gelesen dazu, ne? Mhm. Und es wird dann wieder gesagt, dass sie total schlau ist und sowas.
Das spielt also, das noch eine Rolle eine... irgendwann, ich sag's dir.
Meinst du?
Ja, klar.
Die Kinder spielen, ja.
Die löst das Geheimnis von Arendor.
Weil sie es mal in einem Buch, ja, wer weiß, dass sie mal ein Buch gelesen hat. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Das wird schon erstaunlich oft erwähnt.
Ja.
Genau, wir lernen, also die fechten dann. Wir lernen, dass ein Degen in dieser Welt ein Syrre ist oder auch in anderen Sprachen ein Khmer oder ein Jedafer. Und ursprünglich von den Doulas zum Sport gemacht wurde, wenn zwei Männer um die gleiche Frau gestritten haben. Das fand ich ganz spannend. Ne? Also es ist so, im Prinzip ist es oder klingt es so wie wirklich klassisches Fechten, was wir auch aus unserer gegenwärtigen Realität
Absolut,
kennen.
Absolut, ja.
Ne? Also wir haben so einen Degen und da wird so ein Blompel irgendwie vorne drauf gesetzt, damit man niemanden verletzen kann. Also so eine ja, Kugel
ja.
irgendwie. Ne?
Ja.
Und ich finde zumindest diesen Aspekt von wurde zum Sport gemacht, um zu entscheiden, wer die Frau kriegt. Ziemlich spannend, weil das ja so ein anti-emanzipatorisches Ding eigentlich ist. Ne? Also normalerweise würde, oder in unserer heutigen Realität würde man sagen, ja, die Frau entscheidet einfach, wen von beiden sie möchte. Aber in dem Fall streiten die Männer darum. Und das wird ja hier in dieser Situation eigentlich umgemodelt zu einem emanzipatorischen Akt irgendwie, ne? Weil das ja verboten ist quasi, oder nicht verboten, aber weil es nicht gern gesehen wird, wenn Frauen sozusagen Sport machen und etwas anderes, was nicht diesen traditionellen oder stereotypen Tätigkeiten entspricht und auch von dem König als nicht gut angesehen wird und so weiter. Ne? Und es ist natürlich, also wenn man es richtig on the nose lesen möchte, so freudianisch, kann man sagen, das ist ein Phallus, den sie in der Hand haben. Ne? Es ist so, die Frauen bekommen sozusagen einen Phallus, um sich gegen die herrschende Ordnung zu stellen und so. Ne? Und das dann, also die Frauen werden sozusagen mit einem Penis ausgezeichnet, wenn man so will.
Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich da so mitmache, aber ja, also zumindest ist ja in Theot auch das zum Sport geworden der Frauen, weil die da einfach und ihre Vorteile besser ausspielen können. Was sollen die mit einem Zweihand-Breitschwert machen? Hm. Für die ist der Degen und der Dolch und was auch immer einfach wesentlich besser. Mhm. Und deswegen wird das dort als Sport betrieben. So.
Ja, genau.
Aber klar, du hast recht, das ist jetzt hier nochmal eine andere Nummer, weil Sarene braucht ja die ausdrückliche Erlaubnis vom König, das machen zu dürfen. Die hat ja nicht einfach irgendwie das gemacht. Wir treffen uns jetzt heute 15 Uhr.
Ja. Beziehungsweise die Gleichgültigkeit des Königs braucht sie. Ne? Das war ja das letzte Mal dieses Gespräch, dass sie versucht hat, ihn zu überzeugen und irgendwann ist er nicht mal weitergekommen und hat gesagt, ja, mach doch einfach, was du willst.
Mach was du willst. Genau. Vielleicht wird das auch noch wichtig. Ja. Am Ende verteidigen die Frauen Kay. Pass auf.
Meinst du, ja? Klar, ja, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
Gegen die Priester oder sowas? Richtig. Gegen die deretischen Priester? Ja. Da zieht der Nähkreis los.
Ja, genau. Es gibt ja weil die werden ja quasi trainiert, nicht so besonders gut von Sarene, aber es kommen ja dann Eondel und Schuden noch dazu, oder Schuden?
Schuden.
Und Eondel geht ja dann da rum, korrigiert diese Haltung, zeigt ihm, wie das geht. Und es kommt ja dann auch zu so einer Art Showkampf zwischen Sarene und ihm. Ne? Mhm. Fand ich auch ganz spannend. Das geht ja relativ schnell auch vonstatten im Prinzip, aber es wird relativ genau beschrieben, was die da machen. So, ne? Also, dass verschiedene Gegenstände benutzt werden, um sozusagen Distanz zwischen sich zu schaffen. Ne? Dass sogar die Frauen, die dort rumstehen, so als Deckung benutzt werden, um irgendwie dem anderen auszuweichen. Mich hat das ein bisschen erinnert an, du kennst ja bestimmt James Bond, stirbt an einem anderen Tag. Nicht? Kennst du nicht? Okay.
Nein.
Das ist dieser sehr schlecht rezipierte James-Bond-Film von Anfang der 2000er. Mhm. Und da gibt es auch so ein Fechtduell zwischen James Bond und dem Bösewicht, relativ mal am Anfang. Das ist noch relativ harmlos, sage ich mal. Aber entwickelt sich im Laufe dieses Kampfes dann zu einem Duell, was so ein bisschen auf um Leben und Tod geht dann irgendwie, weil die beiden sehr wütend aufeinander sind. Und da werden auch durch so verschiedene Räume hinweg verschiedene Gegenstände als Deckung genutzt.
Ach so, okay.
Und so, weißt du? Ja. Und das hat mich daran irgendwie erinnert. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und der Kampf hier endet ja dann anscheinend damit, dass Eondel seine Deckung aufgibt und Sarene ihn quasi so anpieksen kann und den Kampf dann quasi gewonnen hat. Ne? Also er gibt es dann sozusagen auf oder.
Ja. Na, sie unterstellt ihm, dass er sie hat gewinnen lassen, damit sie nicht das Gesicht verliert und quasi besser dasteht und Ach, ich weiß nicht. Also ich fand diese Situation schon ganz eigenartig, dass Lucille überhaupt mit dabei ist. Weißt du? Also, sie trifft sich mit den Frauen des Nähkreises dort, um denen Fechten beizubringen. Okay. Ich habe gedacht, erst, sie schmeißt Lucille und alle anderen raus. Weil, warum sollen die da sein? Jetzt sitzt der Mann da und sitzt so, oh, guck mal, die Frauen machen sie wieder mit ihren, weißt du so? Und dann kommt Eonde und Schuden noch rein. Schuden ist ja ganz woanders. Schuden sieht nur gut aus und fängt dann irgendwann an, wild rumzutanzen und alle finden den nur heiß. Das ist Schuden, Lord Hot.
Ja, das Chae Shan heißt das, das macht er. Also das, ich habe am Anfang gedacht, das sind so Yoga-Übungen, aber es stellt sich ja dann so ein bisschen heraus, es scheint so kampfsportmäßig was zu sein. Ne? Also es wird von Angriffen auf jeden Fall gesprochen, die
ja,
er so für sich macht.
Das macht er da irgendwie ganz schüchtern in der Ecke, während alle anderen beschäftigt sind und ja, kriegt das irgendwie nicht mit. Keine Ahnung, weirder Typ. Jedenfalls kommen die beiden damit rein und bleiben auch einfach da. Und Eonde, der fragt ja auch nicht, du, Sarine, soll ich dir ein bisschen helfen? Ich kann denen zeigen, wie das ist, sondern macht das einfach. Ja, und da, also, sie findet das schon ein bisschen eigenartig, lässt es dann aber irgendwie zu und dann lässt er sie noch gewinnen. Oh, ja, okay. Weißt du, das ist so, vielleicht ist das die Funktion, die Eonde jetzt haben, oder die Wirkung, die Eonde jetzt auf uns haben soll, dass er immer noch, der arbeitet zwar mit Sarine mit, unterstützt sie auch, aber kommt von seinem hohen herrschaftlichen Männerross nicht runter. Ja, und muss trotzdem noch zeigen, wie es besser geht, ohne zu fragen, ob das in Ordnung ist.
Ich habe so eine kleine These, auch wenn ich sie selbst für relativ unwahrscheinlich halte.
Oh cool, alles ein Traum von einem kleinen Jungen?
Nee, es hat nichts mit Traum von einem kleinen Jungen zu tun. Okay. Aber ich habe mir überlegt, ob wir vielleicht irgendwann mal in so eine Situation reinkommen könnten, in der Eonde vielleicht gezwungen ist, die Seiten zu wechseln. Und dann irgendwie für die Direta kämpft, einfach nur, weil er muss, weil er irgendwie erpresst wird oder sowas oder so. Und dass es dann vielleicht zu so einer Art Rematch kommt und sie ihn dann tatsächlich besiegen kann. Dass das so eine Art Foreshadowing auf einen zukünftigen Kampf eventuell sein könnte.
Das kann natürlich sein.
Das fand ich ganz spannend. Aber dafür wird mir dieser Moment eigentlich nicht groß genug gemacht irgendwie. Ne? Also das ist...
Und der ist schon groß. Ja? Also in Anbetracht der Schnelligkeit, wie hier alles vonstatten geht, war das schon...
Okay.
War dieser Kampf im Grunde so lang wie Raoden Elantris Verein.
Das stimmt. Hat im Prinzip genauso lange gedauert.
Ja, du, es ist nur ein Fechtkampf entfernt. Ja.
Wobei wir bei ganz kurzer Rückgriff nochmal auf Raoden. Ich war zumindest froh, dass dieser ganze Konflikt mit Char-Or jetzt nicht auch noch in dem Kapitel ausgetragen wird. Weil so schnell wie das geht... Also in dem Kapitel davor dachte ich auch, dass das so schnell geht, aber es wird ja eher vorbereitet, dass es mal zu so einer Art Auseinandersetzung kommt.
Ich habe dann noch gelesen, okay, sind noch 15 Zeilen, komm, das kriegt er noch hin.
Ja, ja, und zwei Tage später war Char-Or dann der beste Freund von Raoden.
Der hat einfach aufgegeben. Gut, dann halt keine Spannung.
Genau, richtig. Also, dass das vielleicht noch irgendwie ein Thema wird, glaube ich selber nicht so richtig, aber das wäre für mich so eine Erklärung, warum dieser Moment hier reinkommt.
Aber es könnte passen, weil Eonde hat ja an beiden Treffen teilgenommen. Am geheimen Treffen von Sarene und am geheimen Treffen von Ratenmann beim ersten Mal. Es wird zwar gesagt, naja, der liebt da diese politischen Ränkeschmiedereien und das Geplänkel und so weiter, weil dem langweilig ist. Aber nach dem Treffen wissen wir ja nicht mehr, was da passiert.
War das nicht Royal, dem langweilig war, der auch so ein Kumpel von Yadon war?
Stimmt.
Das war ein anderer.
Das war Royal, das verwechsel ich. Genau. Eon, der ist ja der Herrführer.
Genau.
Wo Saolin, die Leibwache von Raoden, in seiner Dings war. Alles klar, ich nehme es zurück.
Genau,
gut,
ja,
dann passt deine Theorie nicht.
Ja.
Tut mir leid.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, Eonde wurde zumindest noch nicht so weit ausdifferenziert, dass er irgendwie in eine Richtung klar zu deuten ist. Meinst du?
Ja, ich glaube, also jetzt, wo ich das nicht mehr, wo ich völlig falsch lag, sehe ich den auf jeden Fall zu 100% Teams-Arena.
Hätte ich das mal verschwiegen, ey, dann hättest du meine Theorie
weiter. Stimmt, das war Royal, das war der andere Dude.
Das war Royal,
dieser ein bisschen so eklig war, weißt du, so, der so diese schmutzigen Witze gemacht hat mit dem süßen Mäuschen, was er dann zu ihm.
Ja, der aber trotzdem als der Weiseste am Tisch galt.
Na gut. Aber Eonde ist, glaube ich, Team Onkel Keen,
ja,
und das ist ja alles Team Sarene.
Ja.
Ich glaube nicht. Ich habe eher gedacht, dass Sarene vielleicht in die Lage kommt, ihn zu retten, weil er irgendwie verletzt ist oder nicht.
Ja.
Weißt du?
Aber vielleicht, das wäre vielleicht so eine These, vielleicht geht Schuden noch irgendwie so ein bisschen in die Richtung. Schuden oder Schuden. Ja, gut.
Also, Schuden zieht sich irgendwann aus und alle werden ohnmächtig.
Richtig, ja, genau. Ja, das stimmt. Der ist eigentlich eher, bringt eher so ein Comic-Element eigentlich dadurch rein. Ne? Deswegen ist er vielleicht ein bisschen unbrauchbar dafür, irgendwann nochmal die Seiten zu wechseln. Aber wir haben ja zumindest erfahren, dass er relativ, ja, ich sag mal, einer bestimmten Seite nicht unbedingt zugehörig ist, dadurch, dass er ja diese Urlehre des Shukesek eigentlich eher sozusagen bevorzugt. Und vielleicht kommt er irgendwann nochmal in so eine Situation, dass er dann für das Gleichgewicht sorgen möchte oder sowas und deswegen dann den Shudarit dann irgendwie.
Ja, wir wissen nicht, was Lord Hoth von den Mysterien hält. Lord Hoth,
ja, stimmt, das, genau,
das wissen wir ja nicht.
Ja. Ja, was die für eine Rolle spielen, das ist mir sowieso alles noch so ein bisschen sehr vage, um da irgendwie tatsächlich irgendwas zu sagen. Aber diese Mysterien spielen auf jeden Fall eine sehr große Rolle jetzt. Ja, das stimmt schon. Ja. Genau, also das war es aus meiner Sicht zu den Fechtübungen.
Ja, und danach ist sie zum Priester gegangen.
Richtig, zu Pater Umin.
Umin, den wir auch zum ersten Mal kennengelernt haben, einem koratischen Priester. Also kein Atheten. Weiß ich, war da ein Athet? Weiß ich nicht. Oder ist Athet nur theoretisch? Niemand weiß.
Ich glaube, Athet ist nur, also wurde zumindest nur in.
Ist es nur theoretisch klar, das ist der Teil der Hierarchie von.
Richtig.
Ja, haben wir es letztes Mal gehabt, ja, klar.
Die Oberathäten gibt es ja auch noch.
Oberathäten. So, kurz kleine Wissensfrage.
Oh nein. Ist das ein Quiz?
Kommt ja.
Ein Quiz?
Oh, wie heißt denn der dritte Rang?
Keine Ahnung. Das ist so fies. Ich habe es hier in meinen Notizen irgendwo stehen, aber das kannst du.
Ja, Ragnat war es.
Also Wirn weiß ich. Jorn weiß ich ja, und Atheus weiß ich. Und ich weiß, dass es Oviden und Hoden gibt.
Die sind da nicht mit.
Das ist noch was, die sind nicht in der Hierarchie.
Die sind nicht in der Hierarchie, das ist eher so ein Beziehungsding.
Genau, also wir gehen auf jeden Fall in diese koratische Kapelle mit Sarene. Ne? zwischenzeitlich ja. Läuft sie noch über die Straße oder durch die Straßen von Kael und da bekommen wir nur noch mal so ganz kurz mit, dass die ganzen Verkäufer ihr was verkaufen wollen, weil sie halt als Adlige dann erkenntlich ist, ne, und auch schon eine gewisse Bekanntheit dann erreicht hat. Ne. Aber dann geht sie in diese koratische Kapelle und es wird ja erstmal ein Gegensatz aufgemacht zu den diretischen Kapellen, denn es wird im Prinzip gesagt, dass es sehr gemütlich dort ist. Ne. Es ist die Rede von Steppdecken an den Wänden, von Blumen, Pflanzen und sehr tiefen und breiten Fenstern. Also die sind sehr, sehr weit unten und gerade dadurch, dass da Pflanzen stehen, können wir auch erahnen, okay, die Sonne scheint hier rein, das ist ein lichtdurchfluteter Raum und sowas, ne? Im Prinzip so wie die Kapelle, die jetzt gerade in Elantris dann hergestellt wird, ne? Also es ist so ein bisschen der Übergang vom Deretischen zum Koratischen.
Ist ja eine koratische Kapelle.
Ja, genau, aber auf einer symbolischen Ebene ist das Gleiche, was in Elantris gerade passiert, ne? Wir haben so dieses kalte, dunkle, alles ist schmutzig und so weiter und das geht dann über in so eine, also das fand ich eine ganz interessante Analogie ne? Okay. Aber das ist eine koratische Kapelle, genau. Und sie spricht dann mit Pater Umin, der ein sehr kleiner Mensch ist, aber als eine sehr aufmerksame und väterliche Figur gezeichnet wird. Ne? Also er hat auch so
und manchmal nicht ganz da.
Manchmal nicht ganz da, genau, was vielleicht so ein bisschen auf sein Alter eventuell zurückzuführen ist, ne, weiß man nicht. Und er erzählt ihr dann von der Witwenprüfung, ne, dass die von den Elantriern ins Leben gerufen wurde, hat nichts mit den Religionen zu tun, sondern das haben die einfach so gemacht, weil es sich irgendwie geziert, zu trauern für eine Witwe und so. Und sie erfährt dann von ihm auch noch, dass sie Besitz von Raoden oder den Besitz von Raoden geerbt hat und deswegen die reichste Frau
alles. Der ganzen Welt ist. Also unter König Yadon ist sie die Nächste.
Ja, genau.
Und König Yadon muss ja per System der Reichste sein, weil nur Macht, Geld verleiht Macht. Also, und es kann keiner arm sein. Also Raoden durfte nicht arm sein. Also er musste schon über allen anderen auch stehen.
Ja, genau.
So. Und das hat sie jetzt zur Verfügung.
Genau.
Das ist wie, als Harry Potter rausfindet, dass er quasi bei Gringotts eine ganze Kammer voller Kohle hat. Ja,
richtig. Ich bin übrigens der Reichste hier in der Schule.
Dann ja, an immer. Hogwarts. Ich bin immer der Reichste.
Ja, da gibt es ja dann auch Ron Gate und bezahlte Süßigkeiten und so. Ja, das führt jetzt zu weit. Wir gehen jetzt zu Harry Potter über.
Aber da kümmern wir uns später drum.
Ja, genau. Oh, wow. Jetzt hast du den Fass aufgemacht. Aber wir haben genau, also das ist im Prinzip auch so ein bisschen die Funktion eigentlich dieser Passage. Also zum einen, dass wir diese Informationen mitbekommen, das mit der Witwenprüfung habe ich so ein bisschen als sekundär betrachtet, aber dass sie halt jetzt reich ist, das ist das Wichtigste. Und ich finde, eine andere Funktion ist, dass diesem koratischen Glauben auch so ein Gesicht gegeben wird in Form einer positiv besetzten Identifikationsfigur. Und das spielt, glaube ich, für das, was jetzt gerade bei Harden, da reden wir dann später drüber, passiert, nochmal eine Rolle. Weil das ist schon mal so ein bisschen ein kleiner Vorausgriff, den ich gebe. Mhm. Ich glaube, dass dieser Pater stirbt.
Der geht drauf. Die hängen den.
Ist irgendwie sowas, genau.
Ja, richtig. Der geht drauf.
Gerade weil jetzt der Hass eben auf
ja, genau. Und wir haben ja auch diese Verbindung von Sarene zu diesem Priester. Die findet ihn ja total sympathisch, richtig, und würde ihn ja schützen. Und ich meine, das ist ein alter Mann, der ein bisschen verwirrt ist. Ja. Der tut keinem weh, ja? So,
genau.
Und das ist ja immer die Fallhöhe.
Genau,
die kann nicht höher sein.
Und das ist genauso wie das Haus von Keen ja auch, scheint das so ein Zufluchtsort für Sarene zu sein, ne? Also es wird ja, ist ja auch die Rede davon, dass sie gestern mal nicht kommen konnte, weil sie auf diesem Ball war und er hat dann, der Pater hat dann auch Verständnis dafür, weil sie ja Kontakte knüpfen muss und so weiter. Aber es wirkt schon so, als sei sie öfter dort. Also es scheint auch so eine Art Zufluchtsort zu sein für sie dann entsprechend, ne? So ein positiv besetzter, heimeliger Ort.
Genau. Die Kirche dort, meinst du?
Ja, genau.
Ja, stimmt, genau. Ja.
Also und das ist natürlich dann auch nochmal so eine kleine persönliche Motivation, die dann später bei ihr dazukommen könnte, wenn diese Kapelle abgebrannt wird und der Pater
Geld hört. Der geht auf jeden Fall drauf. Und genau. Ich würde sogar so weit gehen, in den nächsten 100 Seiten, die wir lesen. Stirbt Omen.
Da reden wir sowieso nochmal drüber, weil ich, also am Ende reden wir darüber, weil ich mal so ein bisschen nochmal geschaut habe, wie sind eigentlich so, wie viele Kapitel lesen wir denn so in den nächsten Folgen und wie viele Seiten sind das jeweils? Mhm. Ist ganz interessant tatsächlich.
Okay, gut. Also, ja.
Genau, das war im Prinzip
genau.
Ne, das ist das in der Kapelle. Also mehr habe ich dazu jetzt auch persönlich nicht.
Und am Abend unterhält sich Sarene mit ihrem Vater über die Sione und es wird irgendwie klar, dass, na gut, es muss jetzt ein bisschen, also bei Raten geht es um alles. Ne? Raten ist im Grunde davor, diese Invasion der Fjordellen vorzubereiten, möglichst unblutig. Ja, aber es ist klar, in 3 Monaten ist hier Schicht im Schacht. Mhm. In 3 Monaten wissen wir auch noch, dass diese Steuerperiode neu anfängt und im Grunde das System neu durchmischt wird. Mhm. Also das sind die Stakes, also
die Verhältnisse jetzt, oder die, was meinst du?
Ja, genau.
Die Voraussetzung.
Die Voraussetzung von mir aus, ja. Es geht um was, das würde ich jetzt sagen so. Und jetzt finden wir noch deutlich heraus, dass es nicht nur dort um irgendwas geht, in Arelon und in Kay, sondern wenn das alles zunichte gemacht wird, fällt auch Theod. Mhm. Denn der König, der spricht ja auch mit Sarene darüber, du, pass auf, wenn das jetzt alles hier nicht hinhaut und die Fjordellen kommen, nehme ich mir das Leben.
Mhm.
Ja, also ich kann nichts machen.
Ja.
Also entweder kann ich kapitulieren oder ich kann mich umbringen.
Genau, ja.
Das ist es.
Also das deutet sich dadurch an, dass auch Theod in Gefahr ist, eben, dass der fjordellische Botschafter abgezogen wird. Ne? Das sind so erstmal die Voraussetzungen, was so im Prinzip erstmal die Nachricht ist, okay, Diplomatie wird ausgesetzt, ne? Es wird irgendwie darauf vorbereitet, dass es vielleicht irgendwie einen Angriff geben kann.
Obwohl die ja vorher durchgeboxt, also die Fjordellen haben ja gekämpft, dass sie einen Botschafter nach Theod bringen konnten.
Ja, genau, richtig.
Und deswegen ist es so erstaunlich, dass die den jetzt plötzlich irgendwie zurückziehen.
Genau, richtig. Die Grenzen werden dicht gemacht und die Handelsbeziehungen werden aufgegeben. Also es gibt den Fjexit. sozusagen die Abschottung im Prinzip, ne? Und das eben deutet eben alles so darauf hin, okay, die Beziehungen zwischen Fjorden und Theod werden aufgegeben, damit wahrscheinlich eine Invasion potenziell kommt.
Aber auch Arelon, denn wir finden ja raus, was diese Nachricht an den König bedeutet hat bei der Feier das letzte Mal.
Genau.
Da kam mir dieser Bote und hat und dann hat was, wo einer? Und im Grunde stand da drinne, dass die Boote, die Handelsschiffe von König Jadon zerbombt wurden und gesunken sind.
Sagt er ihr oder sagt Eventeo ja interessanterweise ganz am Ende des Gesprächs in so einem Halbsatz irgendwie. Also so, aber das weißt du ja, ne? Dass die Boote vernichtet wurden. Und dann merkt sie, was? Ach so, das war die Nachricht. Okay, alles klar. Ne? Also es geht dann im Prinzip darum, dadurch sinkt natürlich dann der Wohlstand des Königs, weil diese Handelsbeziehungen nicht mehr aufrechterhalten werden können und dadurch verliert er sozusagen sehr viel Geld und das sorgt dann theoretisch in diesen 3 Monaten wahrscheinlich dafür, dass er nicht mehr so wohlhabend ist.
Wird.
Genau, richtig. Ja, darum geht's.
Ja, ja, darum geht's. Alles steht auf der Kippe. Mhm. Und Raoden baut einen Garten an. Na toll.
Währenddessen baut Raoden einen Garten an, genau. Also Eventeo erfährt dann auch von Sarene noch, dass Raten eben anwesend in Kay ist und sagt ihr dann sofort, sie soll zurückkommen, sozusagen so nach dem Motto, weißt du nicht, was in Duladir passiert ist, das war der gleiche Typ, der dort war übrigens, ne? Und alles ist schlecht
also,
und böse. Und
also auch diese Verbindung haben wir jetzt häufiger gehört, dass Raten mit Duladel und den Auswirkungen dort in Verbindung gebracht wird. Er ist im Grunde der Tod. Wenn der im Land ist, ist klar, hier ist in ein paar Monaten ist hier Feierabend.
Genau. Genau, also mehr hatte ich zu dem Gespräch jetzt auch nicht, weil das andere hatten wir schon besprochen im Prinzip mit dem, dass sie, ne? Eine Sache noch und damit endet dann der Part von Sarene generell. Sie geht ja dann abends noch ins Bett.
Ach, stimmt, ganz vergessen.
Und hört dann aus dem Mauerwerk Geräusche. mal ganz kurz, legt sich, kann sich dann hinlegen. Also sie reflektiert das dann alles noch über so ein paar Seiten hinweg, was sie gerade so erlebt hat.
Ein paar Seiten.
Ja, es sind wirklich ein paar Seiten dann nochmal. Also wirklich zwei, drei Seiten nochmal, wo sie nochmal so, also wo wir auch wieder sehr viel erzählt bekommen, was wir eigentlich schon wissen, lustigerweise.
Ja, ja, klar.
Deswegen fand ich, ist das auch wieder aufgefallen. Und währenddessen hört sie Geräusche aus dem Mauerwerk. Also anscheinend, uns ist natürlich vollkommen klar irgendwie, oder ich weiß nicht, du,
was ist klar?
Du guckst mich gerade so an.
Ich konnte die Szene nicht deuten. Ich wusste nicht, was da los ist.
Ach so, na, ich habe das so interpretiert. Wir wissen ja, dass es sozusagen im Schloss diesen Geheimgang gibt, dass jemand wieder diesen Geheimgang lang gegangen ist, weil also in der Mauer, in der sie das gehört hat, auf der anderen Seite ist kein Zimmer. Ne, das heißt, es muss innerhalb dieser Mauern irgendwie etwas gewesen sein. Und ich habe das so interpretiert, dass es eben wieder jemand durch diesen Geheimgang gegangen ist und wir das wahrscheinlich innerhalb der nächsten Seiten dann irgendwie erfahren, dass die wahrscheinlich wieder ins Schloss gegangen sind. Weil wir,
oh nein,
weil wir,
wird Karada verbrannt.
Was, wird Karada verbrannt?
Na, stell dir mal vor, Karada besucht ihre Tochter und dann wird die geschnappt.
Oder sowas,
und
genau.
Das meinst du?
Du hast jetzt schon sehr weit gedacht, ja. Aber so in die Richtung einfach, dass es wieder irgendwie einen Grund gibt, durch diesen Geheimgang zu gehen. Und wir wissen ja aus den vergangenen Folgen, dass die Passagen, die wir hier lesen, quasi zeitgleich zum Teil zu passieren scheinen. Ne? Und deswegen werden wir dann wahrscheinlich in einer der nächsten Kapitel genau das sehen, dass wieder jemand durch diesen Geheimgang geht und dann wissen wir, okay, das war das, was Sarene gehört hat, sozusagen.
Alles klar.
Also das scheint zu sein.
Ja, okay.
Genau. Ja, hört sie nur ganz kurz und dann kann sie auch schlafen und dann ist es vorbei. Ja.
Na gut.
Genau. Kommen wir zum letzten Strang.
Ach, raten, ey.
Raten.
Also wirklich, ich weiß nicht, was wir mit dem machen sollen. Ne? Mhm. Bei dem weiß ich nicht, ist der jetzt der Bösewicht oder nicht?
Ja.
Also das ist absolut nicht klar.
Wir haben gleich so zu Beginn so eine Passage, damit geht das bei ihm alles los. Also es ist ja eigentlich die erste Passage, die wir gelesen haben, ne?
Ja.
Kapitel 15.
Ja.
Es geht damit los, dass er im Prinzip so eine Bewunderung für die Stadt Elantris in der Dunkelheit hat. Weil man da nur die Schemen sieht und dadurch eben nicht diesen ganzen Verfall, sondern man sieht im Prinzip nur diese Kuppeln zum Beispiel oder irgendwelche Türme oder sowas. Ne? Und da ist nicht ganz klar erkennbar, dass diese Stadt verfallen ist. Und es treten so gewisse Erinnerungen bei ihm hervor an die vergangene Größe der Stadt. Und er findet das ganz faszinierend in dieser Dunkelheit. Und er man merkt auch, dass er so ein ambivalentes Verhältnis zu den Elantriern hat. Ne? Also es gibt so einen Gegensatz zwischen Mitleid und dem Nutzen der Elantrier als Feindbild. Ne? Also er sieht eigentlich diese Menschen dort und hat Mitleid mit dem Leiden dieser Menschen, mit diesem elenden Schicksal eigentlich. Also das, was wir bei Raoden die ganze Zeit sehen. Ne? Also dieses Dasein als Tier, wenn man so will eigentlich. Und zugleich braucht er sie aber, um sie als Feindbild zu nutzen, um eben diesen Religionswechsel dort in Kay und in Arelon einzuleiten. Ne? Und das ist ja ganz spannend, weil mich hat das ganz stark auch wieder an reale politische Sachen erinnert sozusagen. Ne? Also dieses Nutzen von bestimmten Feindbildern, obwohl man eigentlich vielleicht weiß, dass diese Feindbilder nicht der Realität entsprechen sollten. Ne? Also dieses Nutzen von, das Ausnutzen von Minderheiten als Feindbildern, um zum Beispiel bestimmte politische Agenten umzusetzen. Ne? Also das ist ja was wir vor dem Nationalsozialismus hatten, mit den Juden als Feindbild sozusagen, das von den Nazis etabliert wurde. Und das ist auch was wir, glaube ich, heutzutage in ganz, ganz vielen verschiedenen Regionen der Welt dann eben haben. Ne? Seien es Moslems oder seien es Schwule oder seien es, keine Ahnung, irgendwas anderes, irgendwelche anderen Religionszugehörigkeiten. Das ist interessanterweise so, wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, dass es dort immer beim Aufstieg von rechten, autoritären Bewegungen immer irgendwie ein Feindbild gibt und das variiert lustigerweise von Staat zu Staat teilweise. Ne? Und das ist etwas, was hier, glaube ich, auch eine Rolle spielt einfach. Ne? Also dieses intellektuell eigentlich Wissen, eigentlich sind die vielleicht gar nicht so schlimm, aber ich brauche das jetzt, um den Hass der Menschen auf in eine bestimmte Richtung zu kanalisieren. Ne?
Ja, ich brauche etwas, was ich abwerten kann, um mich selber aufzuwerten.
Genau, richtig. Ja, und dann, also er steht da währenddessen auf der Mauer von Elantris. Und trifft sich dort mit Telri.
Das ist der Pomplord.
Richtig.
Mit diesem Mal im Gesicht.
Genau. Der eine Kapuze auf hat, um nicht erkannt zu werden, aber er hat einen sehr prunkvollen Umhang. worüber sich Harten auch ein bisschen lustig macht.
Ja.
Und der möchte aussteigen aus der ganzen Nummer erstmal.
Ja. Und wir finden raus, er hat im Grunde ganz viel Kohle bekommen, also das, was wir schon vermutet haben. Mhm. Er wurde mit Kohle überhäuft. und sollte das zur Schau stellen, um quasi Werbung für den Schuhdere zu machen. Aber das hat er nicht öffentlich gemacht. Der hat zwar das ganze Geld genommen und diese fette Pomparty gefeiert, aber so richtig öffentlich bekannt hat er sich nicht.
Nee, hat er nicht. Ja. Nee. Ja. Genau, will aussteigen jedenfalls und wird dann aber von Raten mehr oder weniger erpresst. Also so nach dem Motto, ja, du kannst jetzt hier aussteigen, aber glaubst du wirklich, dass Fjorden aufgehalten wird, dadurch, dass du jetzt hier aussteigst? Also du kannst es auf die harte Tour haben oder auf die weiche. Entweder du hilfst mir oder es gibt einen Krieg, wenn man so will, einen militärischen Konflikt einfach und die ganze Sache läuft hier anders ab.
Aber, und das Wichtige ist, dass es nicht Fjorden ist, der den militärischen Konflikt führt, ja, stimmt, sondern dass es der Schuderit ist, der den militärischen Konflikt führt. Denn es ist nicht Fjorden, der einfällt, sondern die alle Priester, Atheten und wie sie nicht alle heißen, aus allen Ländern, in denen der Schuderit da irgendwie Fuß gefasst hat, die werden mobilisiert. Und da hören wir das erste Mal davon, dass die militärisch ausgebildet sind.
Genau, ja. Also Fjorden hat im Prinzip keine wirkliche Armee.
Nee, brauchst du auch nicht.
Es ist rein dieser Fakt, dass der Wirn aus Fjorden kommt, sozusagen. Und der deretische Glauben dort überall, also das sind die Länder des Ostens, da gehört Sworden dann zum Beispiel dazu, wo ja die Frau von Ki'in zum Beispiel herkommt, ne? Und es werden noch 2-3 andere Länder genannt. Und die haben aber eine sehr große militärische Stärke und allein der Fakt, dass der Wirn aus Fjorden kommt und sozusagen das Oberhaupt dieser deretischen Glaubenslehre ist, sorgt dafür, dass die alle sofort gegen Arelon marschieren würden, wenn der Wirn sagt, let's go.
Also ist es eigentlich ein Trugschluss zu sagen, Fjorden macht mobil, sondern es ist nicht Fjorden, es ist der Wirn, es ist der Schuderit. Also im Namen des Schuderit, sagen wir es mal so.
Genau,
der Wirn macht mobil.
Ja, genau. Und du hast es schon richtig gesagt, also da hören wir zum ersten Mal, dass in den Klöstern diese Leute ausgebildet werden, diese Mönche, was so ein bisschen was von, ich habe mir das so vorgestellt, wie so Assassinen, Ninjas irgendwie, weißt du, also so Assassin's Creed-mäßig vielleicht irgendwie, wenn man es so ein bisschen dahingehend deuten kann. Aber so kämpfende Gläubige halt einfach, ne?
Genau. Ja, ich hatte zwischendurch so ein bisschen die Harkonnen irgendwie im Blick hier von Dune. Die sind auch, ich glaube, das ist nicht so gläubig gewesen, aber da gab es ja auch diesen Oberharkonnen oder den Imperator oder wie die nicht alle heißen. Und die waren ja auch nur auf Militär aus. Und das hatte ich, warte, ich hatte da irgendwie so Harkonnen-Vibes.
Ja, genau, richtig. Genau, und dann sagt er dann doch, ich bin doch wieder mit dabei. Ja. Nach dem Versprechen auch, dass er dann den Thron besteigt, sollte diese friedliche Revolution dann erfolgreich sein.
Und wie egal Raten das ist.
Ja, absolut, ja.
Das ist dem scheißegal. Dieser Thron hat für Raten keine Bewandtnis. Er weiß gleich, na, dann geh her zum Thron. So schnell wie er das raushaut, ist klar, naja gut, ob jetzt der da sitzt oder der andere da sitzt oder keiner drauf, ist mir scheißegal, weil im Grunde haben die hier sowieso nichts mehr zu sagen. Dann nimm halt den Thron.
Genau, ja. Das heißt, wir sind im Prinzip am Ende dieses Gesprächs auf dem gleichen Stand, was die Beziehung zwischen diesen beiden angeht, wie am Anfang. Dieses Gespräch hatte eigentlich eher die Funktion, uns nochmal Informationen zu vermitteln im Endeffekt. Ne? Also dafür haben die sich nochmal getroffen im Endeffekt. Und um sich so ein bisschen lustig zu machen über Terry und ihm nochmal so ein bisschen zu formen, ne? Also mit diesem Mantel halt, ne? Und so. Und wie leicht beeinflussbar der auch ist und wie wenig der vordenkt sozusagen. Ne? Also dass es wirklich so eine Marionette ist einfach
ist
unter den Adligen.
Ja. Ja. Das war vorher ein bisschen anders. Weil Lord Terry wurde ja eingeführt in diesem ersten geheimen Treffen mit Raten und da war er ja die Eminenz ganz hinten am Ende des Raumes an der Wand, die nichts gesagt hat und die er unbedingt überzeugen will, weil alle anderen, das geht so schnell, das brauchen wir nicht. Wir brauchen der und der hat Einfluss, bla bla bla. Ja. Und jetzt ist das ja gar nicht mehr. Jetzt macht er sich lustig über den, wenn er da mit seiner Robe ankommt.
Ja, genau. Wir hatten ihn, glaube ich, kurz vorher auch schon mal mitbekommen im Thronsaal, ne? Wo es, ich weiß nicht, ob das davor oder danach war, aber es war relativ zeitnah auf jeden Fall, wenn Sarene ihn zum ersten Mal gesehen hat, wo dann auch gesagt wurde, dass das so ein verschwenderischer Typ ist und da wurde auch, glaube ich, das Mal erwähnt und so. Aber ja, das ist so.
Der hatte immer so ein gewisses Podest, auf das er gestellt wurde. Ja, so mit Macht, weil das haben wir ja mitbekommen, wer Geld hat, hat Macht und der hat Geld, also hat er Macht. So, das wurde immer so erzählt und die Leute haben den so wahrgenommen. Und jetzt ist er im Grunde nur eine kleine Schachfigur von Raten in seinem Spiel.
Genau, richtig. Und ja, also danach gibt es noch so ein Gespräch zwischen dem Hauptmann der Stadtwache und Raten.
Nachdem die Stadttor zugehen. Und das ist ja im Grunde der Moment, in dem Raoden und Karata von ihrem Ausflug in die Stadt zurückgebracht werden.
Genau, stimmt.
Was wir das letzte Mal gelesen haben.
Das ist relativ naheliegend, dass die beiden das sind. Ja. Ne? So zwei dunkle Gestalten, genau, das werden die sein. Ja.
Ja, na klar.
Also wird wieder gesagt, also haben wir diese Gleichzeitigkeit im Prinzip wieder und es gibt dann dieses, Raten geht dann zum Hauptmann, fragt ja, ist alles okay und so, ne? Und die kommen dann irgendwie darauf, dass anscheinend Raten das Begehr hat, mal einen Elantria zu untersuchen. Und deswegen, du hast es ja in deiner Zusammenfassung schon gesagt, ne? Also es führt dann dazu, dass eine Elantria dann eben zu Raten gebracht wird. Und das, da sind wir dann bei Kapitel 18. Also Kapitel 15 endet da und wir steigen in Kapitel 18 ein. Und da gibt es zu Beginn erstmal ein Gespräch zwischen Raten und Dilaf, während dieser Elantria dann eben schon im Raum ist und dorthin gebracht wurde. Wo interessanterweise gleich dieser Satz, also Dilaf kommt in diesen Raum rein und die beiden sprechen mal ganz kurz, hier, was ist mit diesem Elantria, was macht er hier? Und Raten sagt dann so nach dem Motto, bevor du fragst, nein, du darfst ihn nicht in Brand stecken. Das ist das Erste, was er zu ihm sagt, ohne dass das überhaupt ein Thema war. Also eher so scherzhaft habe ich das erstmal in dem ersten Moment dann eben gesehen. Ne?
Das war auch scherzhaft gemeint.
Das war auch scherzhaft gemeint, ja. Und das gibt ja dem, was später folgt, dann nochmal eine größere Fallhöhe, weil er das zwar nur scherzhaft gesagt hat, aber trotzdem widersetzt er sich ja aktiv ganz klar etwas, was Raten gesagt hat. Ne?
Auch, ja.
Ne?
Ja, ja.
Also das fand ich beim zweiten, ich habe das wieder zweimal gelesen tatsächlich. Ja. Und das, beim zweiten Lesen ist das so richtig, ach, der sagt ihm das ja sogar, dass er ihn nicht in Brand stecken darf. Das ist ja super lustig einfach.
Ja, ja. Okay. Genau. Und er verhört den so ein bisschen und bietet ihm da ganz viel Essen an, weil das ist ja im Grunde für Raten ist das jetzt nichts, ob er dem jetzt einen Korb oder zwei oder 15 mitgibt, ist drauf geschissen. Und findet im Grunde nicht viel raus, außer dass es jetzt 4 Banden gibt in der Stadt, was ja im Grunde nicht stimmt, weil sich ja, also mindestens Karata schon angeschlossen hat, aber wer weiß, welche Rolle der Typ hat jetzt, der Elantria, das wissen wir nicht. So, der ist da irgendwie rausgekommen, war völlig verwirrt. Und irgendwie bestätigt das so ein bisschen das Bild der Elantria, die Raten hat. So, die sind irgendwie so erbärmlich, die haben, werden immer wie verrückt über die Zeit und können sich nicht so richtig artikulieren, richtig nachdenken und es bestätigt so seine nicht Schuldgefühle, aber so sein Mitleid, sein falsches Mitleid, was er da so hat mit denen und sagt, na gut, hier, komm, bring den weg. Ich brauch den jetzt nicht. Hier, Hauptmann, bring den weg und dann gib dem noch einen Korb mit. Ich dachte erst, darauf verzichtet er, aber schön, dass er das Wesen gesagt hat.
Ich habe auch gedacht, dass er das quasi nur versprochen hat. Ja. Aber genau, das sind im Prinzip, also, dass die Haare ausfallen, dass die Flecken sich bilden, das wird nochmal gesagt, dass es auch so eine Art inneres Verfaulen gibt, dass das Herz aufhört zu schlagen und dass der Verstand nicht mehr funktioniert.
Also auch alles keine neuen Infos für uns.
Genau.
Nichts davon.
Ja, ich fand es zumindest nochmal so einen ganz kleinen Rückgriff zumindest auf diese Passage mit Raoden, dass Raoden sich ja auch selbst im Spiegel sieht und dann zum ersten Mal im Prinzip sein offenes Antlitz auch nochmal betrachtet. Ne? Und da ist ja das auch, diese ausgefallenen Haare, diese Flecken und sowas. Und da bekommen wir auch nochmal in Erinnerung gerufen, dass das nicht mehr dieser strahlende Held ist sozusagen, ne? Sondern dieser auch schon so ein lebender, nicht lebender Leichnam. Das wird ja sogar gesagt, dass sie das nicht sind, aber so eine verfallende Figur einfach. Ja,
ja, genau.
Ja, also es gibt dieses Interview, genau, mit Diret, so heißt er. Der Elantria.
Ich merke schon. Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Okay. Das spielt keine Rolle mehr.
Genau. Ja. Nicht viele Informationen. Ja. Man fragt sich so ein bisschen, warum ist er da? Warum wird das beschrieben? Warum wird uns dieses Gespräch gezeigt?
Das ist zumindest ja erstmal ein Zusammentreffen, ne? Von Elantrian und Raten.
Ja, genau.
Das gab es ja noch nicht.
Ja, genau. Aber das ist ja, es wird ihm jetzt nichts Neues hinzugefügt, aber wir erfahren ja dann später, warum das gemacht wurde.
Sozusagen. Ja, na klar. Mhm.
Also es gibt dann erstmal nochmal so ein Gespräch zwischen Raten und Dilaf, wo die Strategie von Raten erklärt wird. Es wurde ja bisher immer sehr auf die Elantria geschimpft und so weiter und natürlich trotzdem auch der Shu Dered angepriesen. Und jetzt geht es darum, eine Verbindung zwischen den Elantriern und dem Shu Korath zu schaffen. Ne? Mhm. Also weil das ja quasi die Priester des Shu Korath sind, die Elantria vorbereiten für ihre Reise nach Elantris oder für diese Rüberbringung sozusagen. Ne? Das heißt, es geht darum, irgendwie so dieses Bild zu erwecken, ja, die stehen ja im Dienste der Elantria oder sorgen dafür, dass die trotzdem noch irgendwie so was wie ein lebenswertes Leben oder so haben. Auf jeden Fall, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt. Ja?
Mir ist gerade eingefallen, Entschuldigung. Wenn die koratischen Priester die Elantria vorbereiten, um nach Elantris zu kommen, kann es denn vielleicht sein, dass Omin auch Raoden vorbereitet hat und nach Elantris gebracht hat?
Ja, guter
vielleicht Punkt. Weiß der was davon oder hat es erlebt, aber kann sich nicht mehr daran erinnern, weil er ein bisschen verwirrt ist.
Das
und
stimmt,
dann, ja. Dann rutscht die bis irgendwann später raus mit Sarene.
Ja, oder es gibt so eine Verschwiegenheitspflicht oder sowas dahingehend.
Oder sowas, ja.
Ist, aber absolut, ja. Das, in dem Moment, in dem du es sagst, ist mir auch aufgefallen, das stimmt. Ja. Ja,
bitte,
sehr guter Punkt.
Fahre fort.
Nee, im Prinzip war es das schon. Das, was ich noch interessant fand daran ist, dass zwischendurch Dilaf noch sagt, die Zeit ist knapp. Was Raden den Hinweis darauf gibt, dass Dilaf anscheinend von dieser Frist von 3 Monaten irgendwie weiß.
Stimmt.
Das hätte ich lustigerweise in dem Moment, wenn Raden das nicht uns nochmal gesagt hätte, hätte ich das überlesen einfach.
Ich hätte es hingenommen.
Ja, oder hingenommen einfach, genau. Aber anscheinend gibt es ja diese Informationen, die Dilaf hat. Die Frage ist, woher hat er die? Hat er das irgendwo mitbekommen oder steht er vielleicht auch irgendwie in Kontakt zu dem Wirren? Ist er vielleicht eigentlich auch eine Art höhere Gestalt innerhalb dieses ganzen Komplexes und tut nur so, um vielleicht Raten zu testen oder sowas, so in die Richtung.
Ne? Dilaf ist ein Obergion, der den Gion Raten nochmal auf die Finger guckt.
Oder das ist Yadet, die Manifestation von Yadet in der Welt.
Oder das ist der Wirn.
Oder er ist der Wirn. Das finde ich auch spannend tatsächlich, ja.
Dass er einfach vorne mit an erster Front mit ist. Manchmal hast du ja so, wie so diesen Saw-Moment.
Ja, genau.
Also, da ist egal.
Richtig, ja. Und genau, und dann kommen wir im Prinzip zu den Predigten, die dann am Abend stattfinden. Ne? Also, ja.
Aber auch das scheint schon so ein bisschen eingespielt zu sein.
Ja, genau, richtig.
Dilaf als Vorband und Main Act ist Raten dann.
Genau, richtig. Also es nimmt den normalen Verlauf, das sagt Raten uns dann auch. Ne? Also es gibt diese Kombination aus dem Anpreisen von Yadets Reich und dem Hass auf Elantris oder auf die Elantria, nur dass dann im Prinzip die Verbindung zum Shu-Korath geschaffen wird. Und in dem Moment, in dem das passiert, gehen Fackeln an und es wird ein gefesselter Diren dort, also der Elantria, von dem wir dann vorher hatten, wird an einem Pfahl gefesselt, präsentiert und soll anscheinend verbrannt werden.
Der aber zusammengeschlagen wurde, ne?
Der zusammengeschlagen vorher noch.
Ne?
Also stellt sich ja dann heraus, dass sozusagen der Hauptmann der Wache anscheinend abgefangen wurde und Dilaf hat dann gesagt, nee, warte mal noch mit dem, ich habe noch was mit dem vor, ne? Oder Raten hat noch was mit dem vor irgendwie und ich wurde geschickt, so nach dem Motto, ne? Und wurde dann zusammengeschlagen, genau, und soll dann hier jetzt als Opfer verbrannt werden.
Es untergräbt ja Raten sowas von dermaßen.
Absolut.
Also es untergräbt ja auch diese Verbindung Choden zu Odif, ja, genau
ja,
so rum.
Ja.
Also diese, wir haben am Anfang erklärt bekommen, als Dilaf, der Odif von Raten wurde, was das bedeutet.
Mhm.
Ja, also er hat einfach zu tun, was man ihm sagt.
Mhm.
Nicht mehr und nicht weniger, sondern genau nur das.
Mhm.
Und das macht er ja gerade gar nicht. Ja?
Mhm.
Und gleichzeitig braucht er den irgendwie so ein bisschen, weil der bringt Feuer im wahrsten Sinne des Wortes in den Saal.
Ja, genau.
Ja,
ist die nächste Eskalationsstufe im Verhältnis
ja,
der beiden.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ja,
ja, ja.
Genau.
No, und der Elantria sitzt dann da und schreit sich die Schmerzen aus dem Leib. Ne? Also er hat nur Schmerzen und sagt die ganze Zeit, irgendwie tötet mich oder irgendwie beendet das.
Ja.
Und im Grunde ist Dilaf fast dazu bereit, den jetzt hier vor den Leuten anzuzünden.
Mhm. Richtig. diese Schmerzen, die der hat, was ja interessanterweise gerade dann dazu führt, also diese Wut, die Dilaf ja anscheinend auf die Elantria hat, dahingehend, dass er ihn zusammengeschlagen hat, ist ja dann lustigerweise auch ein Schlüssel für Raten dazu, die Situation aufzulösen. Ne? Weil er sagt ja dann sowas sinngemäß, seht ihr nicht, wie er leidet? Wollt ihr dieses Leid wirklich beenden? Das ist doch viel geiler, wenn er noch bis in alle Ewigkeit dann leiden muss sozusagen. Ne? Und dadurch schafft er es ja dann, diesen Shift bei der Bevölkerung hinzubekommen, dass die im Prinzip akzeptieren, dass er jetzt nicht verbrannt wird.
Das ist schon eine ganz schöne Gedankenwurstelei, die er da bringt, um das irgendwie noch in andere Fahrwasser zu bringen. Ich weiß jetzt nicht mehr so richtig, ob ich das zusammenkriegen würde, aber jedenfalls hat er die Leute so ein bisschen beruhigt und hat gesagt, naja, es ist irgendwie besser, den nicht zu verbrennen.
Ja.
In welcher Argumentationskette auch immer. Die fand ich ganz schön schwierig.
Ja. Aber so in diese Richtung ging das auf jeden Fall. Ne? Seht ihr nicht, wie er leidet? Ist doch schön. Ne? Ist das nicht toll?
Soll sich nicht Yadet um sein Leid kümmern und nicht ihr oder irgend so
ja, genau.
die Geschichte?
Richtig. Und sozusagen, ich glaube, er verbindet das dann auch noch mit diesem Hass auf den Shu-Korath, indem er sagt, sowas sinngemäß, die Priester würden ihn jetzt wahrscheinlich verbrennen, um ihn vom Leid zu erlösen, aber wir machen das nicht, weil wir...
Ach ja,
ne?
die Richtung
argumentiert er dann. Genau.
Und jedenfalls kann er dann alle rausschicken und dann ziehen die sich zurück.
Mhm.
und verbrennen den dann trotzdem. Also der begründet das so von wegen, na, was soll man jetzt machen?
Ja, genau.
Richtig. Ich meine, gut, hätten auch einen Kopf abschlagen können, wäre vielleicht weniger schmerzhaft gewesen, als den bis zum Häufchen Asche zu verbrennen.
Ja.
Weiß ich nicht.
Also Harten sagt auf jeden Fall, dass er Gewissensbisse hat oder sagt das nicht, sondern er denkt es zumindest in sich hinein. Er erklärt das dann aber oder verklärt das dann allerdings mit so einer Art Logik, dass er diesen gepeinigten Elantria ja unmöglich dann zur Stadtwache bringen kann und wieder zurückschicken kann nach Elantris sozusagen. Ne? Also auch da wieder dieses ambivalente Verhältnis, ne? Dass wir hier so eine Figur haben, die eigentlich total böse sein sollte, wie sie angelegt ist als Figur, aber immer wieder gibt es diese Gewissensbisse oder dieses, nein, ich will hier eine friedliche Revolution haben, anstatt dass alles vernichtet wird. Und auch, dass dieser verkohlte Leichnam, das hatten wir am Anfang mal kurz, auch Erinnerungen an Darkhor, also an dieses Kloster hervorruft. Ne? Also so diese Bilder von Schmerz, von Opfern und Tod, was er auf jeden Fall anscheinend nicht für erstrebenswert hält. Ne? Also es gibt da was positiv Besetztes in ihm immer noch.
Nur Mensch.
Ja, so super. Genau. Ja,
hoffentlich wird der Elantria, der dann im Geheimgang ist, nicht gefasst.
Ja, genau, richtig. Und das Ganze passiert, während Dilaphite so das totale Gegenteil davon ist. Sogar diese Vernichtung von Elantris in irgendeiner Form als Notwendigkeit erachtet, ne? Oder beziehungsweise als gesetzt, wenn man so will. Also er sagt dann sinngemäß, also zu Harten, ihr klingt, als versuchtet ihr das Unvermeidliche zu umgehen. Ihr habt diesen Hass geschürt, seid ihr nun nicht willens, die Verantwortung für die Tode zu tragen, die er nach sich ziehen wird. Hass und Abscheu können nicht lange ohne konkrete Form bleiben. Also er rechtfertigt im Prinzip das Erschaffen von Feindbildern und sagt aber auch dahingehend, dass es im Prinzip so gesetzt ist, dass das passieren wird.
Auch
ne?
Opfer.
Genau, aber auch im Sinne von, es ist eine Art Schicksal, dass Elantris auf diese Art und Weise vernichtet wird. Es gibt keine Alternative dazu. So oder so wird es irgendwie passieren, weil auch so nach dem Motto, diese 3 Monate werden wahrscheinlich nicht reichen. Es ist unvermeidlich, dass die Länder des Ostens mit ihren Armeen hier einmarschieren und dieses Land dem Erdboden gleich machen. Oder zumindest zum deretischen Glauben gewalttätig bekehren.
Aber das war ja schon abzusehen. Das hatten wir, glaube ich, vorher gesagt, dass Dilaf da so völlig unkontrolliert da den Hass und das Feuer schürt.
Genau, richtig, ja. Ja,
ja, genau. Und danach treffen wir noch einen neuen Verbündeten von Harten, einen Giftmischer, der ihm da irgendwie so ein bisschen was zusammenmischt. Und er wird ganz schön, also der wird so als Kiffer.
Richtig, eine Kifferfigur wollte ich auch gerade sagen, genau. So eine Art kiffende Hippie-Figur eigentlich.
Ja,
ne?
Ja, das ist so, in diesen Filmen ist das der in dieser Bude hockt, wo die
The Big Lebowski im Prinzip, ne? Das ist so ein bisschen The Big Lebowski. Oder aus Pulp Fiction, dieser Typ, der da
den Koffer dabei hat. Mit den Drogen.
Nee, das ist
Der Langhaarige mit den roten Haaren.
Ja, genau. Aber der hat den Koffer doch nicht.
Ach nee, kein Koffer.
Aber der da sein Müsli da im Bett isst, während er Fernsehen guckt, sich Cartoons anguckt und währenddessen kifft und so. Diese Figur
ist das. Diese Figur ist das, ist der Giftmischer.
Genau. Der allerdings ein gläubiger Anhänger wiederum der Mysterien ist.
Da haben wir sie wieder.
Genau. Einer entarteten Form des jeskerischen Glaubens, die man hauptsächlich in ländlichen Gegenden antraf. Das ist noch so eine kleine.
Alles so Voodoo-Charakter.
Von Harten. Genau. Ja, genau. Es hat so, oder so vormoderne, so Folk-Horror-Elemente vielleicht irgendwie, ne? Oder nicht Horror-Elemente, aber so Folk-Geschichten.
Heidnische Glaubensdinger. So.
Das war das, was ich gesucht habe gerade. So heidnische Glaubens. Also so, die auch in so einer engen Verbindung irgendwie zu Natur und so stehen, ne?
Ja,
so,
ja.
Genau. Genau, und du hast es ja auch schon richtig gesagt, es gibt anscheinend dieses Trankgemisch und alles, was wir darüber erfahren, ist, dass Harten Forton sagt, was er ihm geben soll und Forton wiederholt das nochmal. Das ist alles. Mehr erfahren wir darüber nicht. Das heißt, wir wissen nicht, welchen Effekt dieses Gemisch dann im Endeffekt
und
hat.
Und dass er es ihm irgendwie zuschickt.
Mhm. Genau.
Wie auch immer.
Und das anscheinend ein bisschen zu lang dauert auch für Harten. Ne? Also das wird in ein paar Wochen dann erst der Fall sein, dass es geschickt werden kann. Harten hätte es gern morgen.
aber die scheinen sich, also auch der Typ hat einen Seon, muss man ja auch mal bedenken. Mhm. Also der Giftmischer hat ja einen Seon, die unterhalten sich ja über die Seons, das heißt, er muss da auch eins haben.
Wobei ja da angedeutet wird, dass es noch eine andere Kommunikationsform gibt. Ne? Also Forton sagt ja dann am Ende zu ihm, schickt mir jederzeit ein Gebet, wenn ihr mich brauchen solltet. Und Raten sagt dann, ja, aber es gibt doch Seons, so nach dem Motto. Das brauchen wir
nicht. Ja,
also okay. Es gibt noch so eine andere, auch wieder eher heidnisch konnotierte oder religiös konnotierte Form von Kommunikation
anscheinend. Das wäre dann die Taube sozusagen. die metaphorische Taube.
Ja, genau.
Die man richtig. Dann schicken würde. Ja. Okay. Seon klingt wie, wir haben Seons, klingt wie, das ist doch viel fortschrittlicher, ist doch viel besser.
Ja, das, als dein, wir haben doch Skype oder wir haben doch Teams, warum schicken wir uns jetzt Briefe?
So ja, genau, so, ja. So wirkte das. Mhm. Genau.
Genau.
Und es wirkt auch so, dass der nicht dort in der Nähe irgendwo ist, sondern irgendwo außerhalb in irgendeinem anderen Land.
Ja, es wird gesagt, dass er einen, jetzt kann ich das nicht aussprechen, H-R-O-V-E-L-L, also einen chofellischen Dialekt hat. Also Chofell ist auch so eine dieser östlichen Länder, dann die auch annehmen.
Sforden und Fjordellen.
Richtig, genau. Okay. Ja. Genau. Also ich wäre damit...
Ja, damit war es auch erstmal. Damit haben wir jetzt irgendwie alles für die fünf Kapitel durchgesprochen, würde ich sagen. Mhm. Du wolltest zum Schluss noch ein bisschen was Ausblickiges machen?
Nur ganz kurz dahingehend, dass ich mir angeschaut habe, wie viele Kapitel wir die nächsten Male immer so lesen und wie viele Seiten das sind. Mhm. Und wir haben das nächste Mal, können wir jetzt schon mal sagen, einfach lesen wir die Kapitel 20 bis 25, also 6 Kapitel.
Ja.
Also ein Kapitel mehr als jetzt. Mhm. Allerdings sind das die Seiten 411 bis 490, also knapp 79 Seiten. Also ein Kapitel mehr und aber deutlich weniger Seiten eigentlich als jetzt, weil jetzt waren es 110. Okay. Und das wird sich in diese Richtung dann später noch entwickeln, dass wir teilweise nur 70, 80 Seiten haben, aber 10 bis 11 Kapitel da drin. Das heißt, das sagt mir jetzt zumindest so oder gibt mir diese Information.
Ach, das weißt du schon, dass sich das so entwickelt?
Ja, ja.
Ah, ja, okay.
Ich habe mir das mal aufgeschrieben alles, damit ich das quasi vorrätig für jede Folge dann zukünftig habe. Und was mir im Prinzip sagt, wir sind jetzt so langsam mit diesem ganzen Etablieren von Figuren und so weiter durch. Es geht jetzt schon langsam so zack auf zack. Also ich würde vermuten, dass die Geschichte jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt sozusagen, schneller wird.
Ja, hoffentlich. Ja,
genau.
Also ist schon schnell, ne? Also nicht das falsch verstehen, es muss an den richtigen Stellen schnell und an den richtigen Stellen langsam sein, das war ja unser Punkt vorhin, aber es darf jetzt gerne auch mal, jetzt dürfen die ganzen Sachen mal ein bisschen eskalieren.
Genau, richtig.
Bitte. Ja. Also jetzt haben wir ja schon Vorgeschmack bekommen, dass der arme Elantrader irgendwie verbrannt wurde, aber auch bei Raoden, jetzt darf es vielleicht bei Shaor mal nicht so einfach sein oder was auch immer.
Es spitzen sich so ein paar Konflikte jetzt einfach zu und die werden dann auch
entsprechend
abgehandelt, genau.
Und auch bei Sarene. Ist gut, jetzt, sie hat jetzt genug, sie hat jetzt alle Informationen, die sie braucht, jetzt darf da gerne mal was passieren.
Mhm. Gucken wir mal.
Ja.
Genau, also wie gesagt, 20 bis 25 Kapitel, die beim nächsten Mal, genau.
Alles klar, dann vielen Dank fürs Mitlesen oder sich berieseln lassen, fürs Zuhören bis hierher und dann hören wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.
Macht's gut, ciao.